Hey, hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 36 des Wayne Podcastes. Ich bin Marco Young und ich werde in dieser langen Sendung, die dich heute erwartet, heute ist ja Mittwoch, alle 14 Tage bringen wir eine lange Sendung, werde heute das Konzept ein bisschen über den Haufen schmeißen, weil heute soll es in der ganzen Podcast-Sendung nur ausschließlich um Linkbuilding gehen. Also im Linkaufbau, da sind in der letzten Zeit sehr viele Fragen auf mich eingeprasselt von sehr vielen Leuten. Da scheint es also noch ein ziemliches Informationsdefizit da draußen zu geben bei den Leuten, die nicht direkt im SEO drin sind. Und für die ist dieser Podcast, wenn du dich da schon mit auskennst und Linkbuilding für dich ein total alter Hut ist in allen Facetten, weil du schon 20 Jahre im SEO dabei bist, dann kannst du abschalten. Ich glaube, da wird nichts Neues dabei sein. Da wird vielleicht meine Prognose für die Zukunft dabei sein, die für dich interessant ist. Aber sonst kannst du zu anderen Podcasts gehen und da wirst du sicherlich mehr erfahren als in diesem Podcast. Wenn du allerdings noch sehr, sehr viele Fragezeichen in deinem Schädel hast zum Thema Linkaufbau, dann bleib dran. In dieser Sendung werde ich einige Fragen davon sicherlich beantworten. Wait.
The best way to predict the future is to create it. In our factory, we make lipstick. In our advertising, we sell hope.
Was sonst? Ja, was sonst? Kann ich euch nicht so richtig beantworten. Ich weiß auch nicht, wie lange diese Sendung heute hier geht oder für euch geht, wenn ihr sie hört, weil ich zwar nur Stichpunkte auf meinem Zettel habe und ich nicht weiß, wie lange ich dafür brauche. Es kann also sein, dass ich nach einer halben Stunde durch bin, was ich eher nicht glaube. Es kann aber auch sein, dass ich 3 Stunden hier durchlaber. Es kann aber auch nur eine Stunde sein. Lasst euch überraschen. Wenn ihr jetzt auf dem Weg zur Arbeit seid, dann kann es halt sein, dass ihr noch ein paar Runden drehen müsst, bevor ihr da ankommt, vielleicht zu spät kommt, einfach nur, weil ihr den Podcast über Linkbuilding, über Linkaufbau mit mir zu Ende hören wollt. Okay, warum mache ich überhaupt einen Podcast über Linkaufbau? Ich glaube, dass es natürlich in der geschichtlichen Betrachtung des Linkaufbaus immer ein Riesenthema war. Wir wissen alle, dass der Google-Algorithmus zu großen Teilen aus der Bewertung von Linkquellen entstanden ist. Das heißt also, welche Seiten auf eine bestimmte Seite verlinkt haben. Daraus hat Google sehr natürlich auf Quantität bemessen zu Anfang, einen PageRank berechnet und daraus eine Wertigkeit für den Index berechnet. So war es früher, du konntest also jeden Schund auf irgendeine Seite schieben und das hat funktioniert, du musstest nur agil sein. Da war es nicht so wichtig, welcher Content auf der Seite ist oder welche Linkarten oder welcher Trust hinter jedem Link ist. Und das ist natürlich total pervertiert worden. Ich komme da aus der Zeit, wo genau SEO über den Hebel gelaufen ist und viele Linkarten, die ich hier heute besprechen werde, die spielen genau in dieses Thema rein. Und ihr hört schon, es geht hier heute nicht um die Bewertung von irgendwelchen Penalties und wie ich da rauskomme oder wie ich einen Reconsideration Request mache. Darum geht's nicht, sondern es geht einfach um Linkarten. Welche Möglichkeiten hast du und solltest du in bestimmten Bereichen vielleicht investieren, egal ob du jetzt mit persönlichem Einsatz investierst oder ob du mit Kapital investierst, lohnt es sich, in bestimmte Richtungen noch zu gehen. Das will ich hier heute besprechen. Also nicht das, wie du aus irgendwelchen Abstrafungen, die du schon bekommen hast, rauskommst. Darum wird es hier heute nicht gehen. Also in der geschichtlichen Betrachtung war es so, dass wir natürlich sehr viel Scheiße gebaut haben als SEOs in der Vergangenheit. Und das ging, bis Google im Endeffekt dazwischen gegrätscht ist. Und hätte man die meisten SEOs da draußen gefragt vor dem ersten Pinguin-Update, ob es möglich ist, dieses Linkbuilding so zu beschränken, wie es Google gemacht hat, dann hätten die meisten sicherlich gesagt, oh, ich kann es mir nicht vorstellen. Und was denn passiert ist mit dem Pinguin-Update, Panda lassen wir mal außen vor, weil es nicht direkt was mit Links zu tun hat, das war mit Abstand so genial gelöst von Google, dass ich echt den Hut vor den Jungs ziehen muss und den Mädels, die da arbeiten, weil es nicht einfach nur irgendwie eine algorithmische Bewertung war, sondern es war halt auch dieser ganze Charakter von Seitenverpetzen, Neid, Konkurrenzgedanke, der wurde so klassisch bespielt, dass am Ende Google eigentlich nur da sitzen musste und feststellen musste, welche Seiten halt sehr oft erwähnt werden im Zusammenhang mit manipulativen Linkaufbau. Und dann konnte man einfach, ja, auch wieder einen Algorithmus rüberschicken und dann eine Bewertung machen. Ich glaube, das haben sie rein psychologisch so genial gelöst. Und die Folge war, dass es sowas wie eine Linklähmung gab. Also die letzten Jahre nach Pinguin waren wirklich so, dass viele Agenturen natürlich sich total umstrukturiert haben. Kam ja noch Panda dazu. Das soll heute nicht das Thema sein. Aber da war eine Menge Bewegung halt drin und der ganze Bereich Linkaufbau, der ist halt zusammengebrochen und es gab sehr viele Agenturen da draußen, die Linkaufbau als großen, großen Einnahmepool im Endeffekt hatten. Gab Agenturen, die nur ausschließlich darauf ausgerichtet waren und es gab auch Agenturen, die neben technischer Betreuung und SEO-Betreuung allgemein auch sehr stark im Linkbuilding investiert waren in Form von Personal, in Form von Quellen, eigenen Linknetzwerken. Und das ist alles total zusammengebrochen. Die erste Reaktion war natürlich so, kann uns alles nicht so richtig erschüttern. Aber im Kern und hinter den Kulissen war richtig Bewegung. Also wer da keine Ahnung von hat, ich kann euch berichten, dass da richtig was zusammengebrochen ist. Mit allen Folgen, die natürlich auch da dranhingen. Weil da ging es natürlich um Menschen, da ging es um Personal, da ging es um ganze Firmen, um Existenzen. Also alles nicht so lustig. Aber wenn man es natürlich rückwirkend betrachtet, alles ist Spiel mit dem Feuer. Und da kommen wir heute, glaube ich, in der Sendung noch sehr oft hin, dass es immer eine Sache der Ausrichtung ist und was ich mit meinem Unternehmen erreichen will und wie ich es vor allen Dingen erreichen will, ob ich immer den kurzen Weg gehe oder ob ich den vertrauenswürdigen, etwas längeren Weg gehe, weil ich einfach ein bisschen Geduld habe, weil ich halt wie eine Marke denke und nicht einfach wie ein Affiliate, wo ich bestimmte Sachen verbrennen will. Ja, daraus ist so eine Linklähmung entstanden. Das heißt, die letzten Jahre ist irgendwie gar nichts mehr so richtig passiert im Linkaufbau. Das heißt, wenn du mit Firmen gesprochen hast, dann haben die gesagt, Linkaufbau, da halte ich lieber mal die Füße still, da mache ich lieber gar nichts. Oder probiere über Content-Marketing irgendwie was zu lösen, was auch relativ schwierig ist. Kommen wir auch nochmal zu nachher. Es war zumindest so, dass keine Budgets mehr großartig investiert wurden in das Thema Linkaufbau, was vorher wirklich anders war. Da sind Zehntausende von Euro monatlich für Einzelfirmen oder 100.000 Euro sogar in den Linkaufbau gewandert und das war überhaupt gar keine Schwierigkeit. Viele große Startups, die jetzt große Firmen sind, sind genau eigentlich über diese Hebel gewachsen. Hatten dann natürlich das Glück, dass sie nach Panda teilweise durch Fernsehwerbung und Direct Type-Ins noch andere Signale erzeugt haben, außer dieses Link-Building-Signal. Und dadurch sind viele der großen Startups, die wir da draußen kennen, die jetzt bekannt sind, sicherlich auch der Abstrafung entkommen. Aber viele andere sind eben auch reingefallen und die haben bis vor kurzem, wenn ich mir jetzt mal Home24 angucke, sicherlich jahrelang darunter gelitten, dass sie da einfach übertrieben haben. Also Thema Link-Lähmung ist natürlich ein Riesenthema gewesen. Was jetzt in den letzten Jahren so ein bisschen, letzten Jahren ist vielleicht zu viel gesagt, im letzten Jahr, vielleicht in den letzten zwei, also ja, ist es wieder so aufgekommen. Also es kommt wieder dieser Boom, also diese Aufbruchstimmung im Punkto Linkaufbau. Das spürt man an allen Ecken und Enden. Diese Link-Lähmung ist vorbei und das Gute daran ist auch, dass es funktioniert. Aber, und deswegen besprechen wir auch dieses Thema Linkaufbau hier heute, es funktioniert halt nicht mehr so, wie es mal 2010 funktioniert hat, meinetwegen. Sondern es hat sich massiv geändert. Es ist viel trustabhängiger geworden und es ist viel, viel teurer geworden. Und das macht dieses Thema völlig anders im Aufbau und macht das Thema eigentlich zu einem Marketing-Thema im klassischen Sinne und nicht zu einem Spam-Thema. Und weil es so interessant und so wichtig wieder geworden ist und wieder Budgets da reinfließen und der Gedanke von SEO-Abteilungen und Entscheidern wieder in diese Richtung gehen, will ich dieses Thema mal besprechen, gerade wenn es so ein bisschen Unsicherheit in dem Bereich gibt, weil ich kann jeden, der sich damit beschäftigt, garantieren, dass euch das Thema Linkaufbau auf die Füße fallen wird, weil die Agenturen euch natürlich damit wieder beackern, weil es funktioniert. Es ist einfach so, wenn du Geld in die Hand nimmst und Linkaufbau betreibst, dann wirst du merken, es funktioniert. Und welche Arten von Links du aufbauen solltest und was da welcher Link auch kostet und welche Modalitäten da dran hängen, das will ich in dieser Sendung mal mit euch besprechen. Ein weiteres Thema neben der Linklähmung ist aber auch, dass das ganze Internet sich irgendwie verändert hat. Alle sind gerade nachdem die SEOs extrem aggressiv in dem Bereich mit Link kaufen und so unterwegs waren, skeptischer geworden. Ja, also alle Blogger da draußen bewegen sich natürlich immer so auf ein Drahtseil, weil sie natürlich zwischen ich will mich nicht beeinflussen lassen und Kapital hin und her eiern. Aber im Kern ist es so, dass alle natürlich sehr viel skeptischer geworden sind. Alle, die nicht direkt in dem Commerz-Funnel drin sind. Und das macht es natürlich auch ein bisschen schwieriger. Die Konkurrenzsituation zwischen den einzelnen Anbietern in bestimmten Themenbereichen, was ja auch eine Relevanz ist, ist deutlich stärker geworden. Also die Bereitschaft, wirklich Links abzugeben an Konkurrenten oder Leute, die im selben Segment unterwegs sind, die hat deutlich nachgelassen. Einfach weil man es sich nicht mehr gönnt und weil die Bandagen halt deutlich härter geworden sind. Im Bloggerbereich geht das noch ein bisschen, aber gerade wenn es so um Verlinkungen aus anderen Publikationen geht, die jetzt auf Konkurrenten gehen, wenn es nicht direkte Absprachen sind oder Barter-Deals, dann ist es fast unmöglich, da in irgendeiner Form noch Links zu bekommen. Also da ist es wirklich deutlich kapitalistischer und ellbogenmäßiger geworden. Das muss man einfach wissen, damit man so diesen Gesamtmarkt einschätzen kann. So, ich habe mir jetzt eine kleine Struktur gebaut, die will ich euch mal mitteilen, damit ihr so wisst, was euch erwartet hier. Ich werde erstmal mit euch durch die Linkarten gehen und das ist nicht abschließend gemeint. Also es gibt bestimmt ein paar Links, die ich jetzt nicht genannt habe. Ich habe mich einfach mal hingesetzt und habe gedacht, ja, was war so in den letzten Jahren so da? Was ist jetzt noch da? Was kann man noch beackern? Was macht Sinn? Und wo werden vielleicht Fragen von euch beantwortet, ob ihr in die Richtung gehen solltet oder nicht? Deswegen habe ich die Linkarten einfach mal zusammengebaut und die will ich mit euch durchgehen. Das ist bestimmt nicht abschließend. Wenn ihr selbst noch Kommentare habt oder selbst noch Linkarten kennt, die euch wichtig sind, dann können wir das in den Folgesendungen nochmal besprechen. Kann ich gerne nachreichen. Und schreibt doch einfach in die Kommentare rein, was euch denn fehlt oder welche Beurteilung ihr noch haben wollt. Aber ich glaube, dass ich schon sehr viel drin habe und das ein ziemlich guter Rundumschlag eigentlich ist. Danach will ich noch kurz beschreiben, wie komme ich dann an die Links? Welchen Einsatz muss ich denn bringen, persönlich? Oder wen muss ich beauftragen, um an diese Links zu kommen? Das ist ja von der Fragestellung auch gar nicht so einfach. Dann will ich mit euch die Kosten besprechen. Was kosten denn eigentlich Links? Und was kosten ganze Kampagnen? Weil macht ja auch keinen Sinn, einfach nur einen Link mal irgendwie zu schalten und dann keine Kontrolle darüber zu haben und meine Kohle ist dann im Endeffekt weg. Sondern es macht vielleicht Sinn, konsequent und kontinuierlich vor allen Dingen Geld ins Linkbuilding zu stecken. Dazu muss ich aber wissen, welches Budget ich einfach einplanen muss. Und da will ich mal ein paar Zahlen mit euch beackern und welcher Link auch wie viel kostet. Das ist ja das, was viele da draußen auch interessiert. Dann will ich Modalitäten mit euch besprechen. Welche Art der Absprachen gibt es? Muss man Verträge machen? Keine Verträge machen? Gibt es Bestandsgarantien? Gibt es Ersatzgarantien? Was gibt's da überhaupt? Das will ich mit euch besprechen. Dann allgemein, das habe ich es hier genannt, ein paar Unterschiede zwischen also echten Markenaufbau, echten Firmen und Affiliate-Seiten meinetwegen, was ja vom Ansatz her eine völlig andere Herangehensweise ist und auch vom Level eine andere Herangehensweise ist. Da will ich einfach ein paar Sätze drüber verlieren, weil ich glaube, dass viele Affiliates einfach da sehr, sehr große Fehler machen und einfach nicht verstanden haben, wo das alles hingehen kann. Die sind kurz und knackig mal erfolgreich, aber verschenken eine Menge Potenzial. Da sind aber auch so Sachen drin, welche Anchor-Texte sollte man benutzen oder wie mache ich es in der Verteilung zwischen Hard- und weichen Anchor-Texten, wo sollte man Links platzieren. Und dann will ich zu guter Letzt noch einen Ausblick geben und mit euch mal besprechen, wo ich denke, wo der nächste Breakpoint ist. Also Google hat einmal unter Beweis gestellt, dass mit Pinguin eine Abstrafung des Link-Buildings möglich ist. Ich werde auch mit euch besprechen, warum ich denke, dass es jetzt deutlich schwieriger geworden ist. Aber ich will einfach mal gucken, so eine Risikobewertung mit euch machen, weil ihr nehmt vielleicht in der Zukunft sehr viel Geld in die Hand, um Linkaufbau zu machen. Und da ist es wichtig, einfach in die Zukunft zu gucken und eine Risikobewertung für das Kapital zu machen, was ihr investieren wollt. Und da muss man sich drüber bewusst sein, sonst macht dieses ganze Invest überhaupt gar keinen Sinn. Und ihr müsst es ja, wenn ihr auch verantwortlich seid, in Firmen meinetwegen als Inhouse-SEOs, da müsst ihr es ja auch verantworten vor euren Vorgesetzten, warum ihr jetzt das Budget gerade, sorry, in die Werbeform gesteckt habt. So, dann fangen wir mal an. Wir sind jetzt bei einer Viertelstunde und ich habe noch nicht mal mit den Linkarten angefangen. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, der Jank ist wieder ein Quatschkopf. So ist es. Dann müsst ihr abschalten. Hier spricht nun mal der Jank. Also, fangen wir mal an. Linkarten. Als erstes habe ich hier vorne links auf dem Zettel. Und das ist eine Sache, die geisterte gerade im letzten Jahr, hatte ich so das Gefühl, sehr stark durch die Blogs und durch die Podcasts, weil natürlich irgendwie wieder aufkam, dass die vorne links das total starke Ding sind. Ich glaube, das hat einen Hintergrund, dass die Foren grundsätzlich noch relativ aktiv sind und dadurch auch Trust haben. Also wenn man sich die Sichtbarkeitsindizes nach Systrix anguckt, also wir gucken sehr stark auf Systrix, weil ich einfach nur das so als Wert im Kopf habe. Searchmetrics ist sicherlich auch ein cooler Wert, aber ich habe einfach das Raster von 1 ist irgendwie für mich so griffig. Deswegen gucken wir einfach dann nach Systrix. Und da sind eine Menge Foren einfach da, die noch sehr, sehr truststark sind und die einfach auch ganz gut strukturiert sind und die eine ganz gute SEO-Arbeit in den letzten Jahren auch geleistet haben. Und ich glaube, wenn man sich diese Quellen anguckt, dann macht es Sinn, da drin zu arbeiten. Jetzt ist aber das, was beschrieben wurde in diesen Artikeln, wo ich immer was über Linkbuilding oder über Forenlinks gelesen habe, basierte darauf, dass man halt dieses Ding wieder gamet. Also es ist ja mal so, dass wenn ihr schnell und hektisch reich mit Links, wenn ihr da rein wollt dann und wenig Zeit investieren wollt, dann ist es so, dass einfach nur Profile angelegt werden. Das ist immer so die Basis und über das Profil dann meinetwegen ein Post mit einem Link gedroppt wird. Und das ist natürlich deutlich zu wenig. Also wer diese Denke noch im Kopf hat und sich davon von anderen beeinflussen lässt, dass das Spiel so funktioniert, der hat das Spiel nicht verstanden, weil er die Zeit natürlich ganz anders investieren kann. Ein Forum ist grundsätzlich ein Bereich, wo Leute miteinander reden, diskutieren und sich austauschen. Wenn du also Teil von diesem Spiel Forum bist, dir ein Profil anlegst und dann wirklich interagierst, und das ist egal, ob du jetzt ein Profil dir von einer Agentur anlegen lässt und die Agentur für dich interagiert, aber du musst interagieren und das über einen gewissen Zeitraum und dir über das Wertesystem, was das Forum hat, sicherlich auch ein Trust und eine Stärke erarbeiten, dann musst du es so machen. Und das hat natürlich den Vorteil, dass du nicht nur einen Link droppen kannst, sondern dass du wirklich Traffic über die Seiten ziehen kannst, weil Leute, wirklich aktive Nutzer, auf deine Profile kommen, weil sie dich als Autorität vielleicht wahrnehmen innerhalb dieses Forums. Und das macht eigentlich Sinn und das macht auch die Stärke nachher aus, weil wir wissen doch alle, dass SEO nicht mehr aus einer Dimension besteht oder aus zwei Dimensionen, nämlich Content und nur noch Links, sondern dass sehr, sehr viele Nutzersignale damit einfließen. Und diese Nutzersignale kann ich doch positiv beeinflussen, indem ich einfach wirklich Trust auch in dem Forum aufbaue. Das heißt, kauft nicht irgendwelche Links da draußen, die aus Foren kommen, die euch angeboten werden, wo ihr meinetwegen 25 Forenlinks für, ich sage jetzt mal, 200 Euro kaufen könnt. Ich meine, bei eBay werden die Dinger ja auch immer noch gehandelt. Da lasst die Finger von. Sondern wenn ihr in ein Forum, was wirklich truststark und für eure Zielgruppe relevant ist, wenn ihr da reingeht, dann engagiert ihr euch im Idealfall selber. Aber wenn ihr Kohle habt und keine Zeit habt, und das ist ja so bei großen Businesses halt immer so, dann sucht euch halt Agenturen, die so eine Sachen für euch übernehmen. Es gibt ja auch Social-Media-Abteilungen, wo halt Kommunikation geübt wird. Aber bei den Foren, da wird es komischerweise immer außen vor gelassen, weil man da immer nur an Spam denkt. Und das ist völlig falsch. Das heißt, probiert da einfach wirklich zu arbeiten und dann lasst euch auch nicht davon beeinflussen, ob die Links, die da rauskommen, jetzt Follow oder No-Follow sind. Das ist ja auch wieder so eine Sache. Natürlich ist jeder Follow-Link ein geilerer Link, weil Trust übergeben wird. Aber die SEOs da draußen sind sich natürlich von der Basis einig, dass der No-Follow-Link jetzt irgendwie trustmäßig nicht so viel vererbt. Aber so richtig genau wissen es die SEOs ja auch nicht. Und wenn man jetzt noch dazu zählt, dass es indirekte Einflussmöglichkeiten gibt, dann ist es natürlich noch sehr viel schwerer, das zu beurteilen. Also würde ich immer darauf achten, wirklich Trust aufzubauen, gutes Profil aufzubauen, dass die Leute mir trauen. Und dann, glaube ich, sind diese Links auch wertvoll, einfach auch über die User-Signale, die da gesendet werden. Also ja, ihr könnt daran arbeiten, ihr müsst daran arbeiten, ihr sollt daran arbeiten, aber nur ehrlich. Ihr arbeitet da mit Menschen und gamet dieses Thema halt nicht. Dann die zweite Linkart, die ich hier drin habe, sind Blogs, Blogger Relation, so mit einem Schrägstrich versehen. Da könnt ihr natürlich super viel machen. Also die Stärke von Blogs auszufiltern in einem bestimmten Themenbereich ist relativ einfach. Da könnt ihr euch einfach die Entwicklung von dem Sichtbarkeitsindex auch angucken. In den meisten Blogs, die halt ein bisschen größer sind, werdet ihr immer in das Keyword-Set von Systrix mit reinfließen und seht dann die allgemeine Entwicklung auch. Ihr seht auch, welches Ranking auf einzelnen Keywords sitzt, wenn ihr irgendwelche SEO-Tools benutzt. Also ich glaube, dass das relativ einfach über auch offene Oberflächen von Tools zu erkennen ist, ob in dem Blog richtig Bums drin ist oder nicht. Da kann es natürlich immer noch sein, dass der Blog, wenn ihr ihn als erstes Mal seht, Teil von einem eigenen Netzwerk ist. Aber das kann euch in erster Linie erstmal egal sein, weil auch viele SEOs, die Netzwerke betreiben, mittlerweile dazu übergegangen sind, diese Blogs wirklich so zu pflegen, auch redaktionell zu pflegen, dass sie eigentlich nicht mehr diesen Spammy-Kriterien genügen oder Folgen, die damals 2010 und davor halt gängig waren, sondern da gibt man sich wirklich viel Mühe, mit Redaktionen zu arbeiten, weil man dieses Businessmodell von Magazinen einfach geschnallt hat. Und da kann man natürlich rangehen und das solltet ihr als erstes machen, halt den Trust beurteilen. Wenn ihr Blogs habt, die überhaupt gar keine Sichtbarkeit haben, die und wo gerade Leute auf euch zukommen und jetzt irgendwelche Links verkaufen wollen in den Blogs, dann gleich 3 Schritte zurück, weil das ist meistens immer genau das Anzeichen, dass das Spammy Blogs sind. Jetzt kann man in Blogs natürlich eine ganze Menge machen, also die Linkarten teilen sich dann so ein bisschen und ich habe es jetzt hier mal so unterteilt in. Früher gab es so Blog-Rolls. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Das sind einfach so Empfehlungen, wie das auch bei YouTube oder bei irgendwelchen anderen Plattformen ist, wo der Blogger, der da schreibt, andere Blogs empfiehlt, die auch guten Content haben. Und das waren damals so Listen in den magazinlastigen Blogs, die es jetzt gibt, sind das oftmals so grafische Verweise, die auftauchen, also mehr wie eine Werbefläche. Aber im Kern gibt's diese Blog-Rolls noch. Das heißt, da wird im Idealfall für euch von der einen Seite auf die andere Seite verlinkt. In der Absprache war es eigentlich aber immer so, dass es natürlich ein Roll war. Also der eine verlinkt auf den, der andere verlinkt auf den. Und da gibt es auch natürlich sehr viele Gerüchte da draußen, dass man sagt, ja, wenn ich zu dem linke und der zu mir linkt, dann hebt sich das ja auf und dann bringt mir das ja nichts. Und sowas würde ich dann sein lassen. Das ist Bullshit. Also ihr solltet mit der Sichtweise nicht daran gehen, dass ihr jetzt einen Link bekommt. Und das ist grundsätzlich gut für alle Linkquellen, die ihr habt. Sondern guckt einfach, dass es eine Empfehlung ist. Und wenn ihr irgendwie in einem Blog, der für euch relevant ist, Erwähnung findet als Empfehlung, dann ist es doch cool. Und wenn ihr auch diesen anderen Blog empfehlen könnt, weil ihr denkt, da ist cooler Content drin, dann ist es doch auch cool. Ihr bringt doch dem Nutzer Mehrwert. Und das heißt auch nicht, dass der Nutzer von euch wegspringt. Also vielleicht, um dann noch was anderes zu lesen, aber es heißt nicht, dass er so wegspringt, dass er nie wiederkommt. Sondern es sind ja Vertrauenssignale und die Leute wollen sich breit informieren. Also nicht nur in einer Oberfläche, sondern breit informieren. Und deswegen taugen diese Blog-Rolls in jedem Fall was. Also die sind meistens ja in Follow gehalten. Das heißt, selbst wenn es hin und her geht, ist es trotzdem ein Trust-Signal und ich würde einen Blog-Roll in einer aktiven Umgebung immer aufbauen wollen. Das heißt, das ist so eine alte Technik, die immer weniger stattfindet, aber die es noch in vielen Blogs gibt und die, wenn es denn diesen Blog-Roll gibt, auch wenn er ein bisschen versteckter ist, wo ich immer noch reingehen würde. Die Standardform ist Gastartikel, also da irgendwie reinzukommen und mit einem Interview oder so sein Content auf die Blog-Plattform zu bringen. Das ist ein cooler Weg. Ich glaube, das ist auch der organischste Weg, um einfach Inhalt und Wissen zu teilen. Und da kann man natürlich immer gespaltener Meinung sein, weil du kannst jetzt das alles als Fake machen, du kannst es aber auch aus Interesse machen, weil du deine Marke aufbauen willst. Ein SEO ist natürlich immer gehalten oder der wird sich immer davon leiten lassen, dass am Ende des Tages in dem Artikel auch ein Link von ihm ist und der dann auch ein Follow ist und er vielleicht sogar Hoheit über den Anchor-Text hat. Ja, da werden die immer hingucken, aber am Kern geht es eigentlich um Reichweite, so gucke ich zumindest aufs Linkbuilding rauf und ich weiß im Hintergrund natürlich, dass dieser Link da ist und dass der Trust vererbt, aber eigentlich geht es mir im Kern um Besucher, weil ich immer so eine Grundvorstellung habe, eine Idealvorstellung von dem Link, der gibt mir Trust, weil er Follow ist, über eine sehr sichtbarkeitsstarke Domain. Und der gibt mir aber auch Traffic. Wenn diese beiden Faktoren zusammenkommen, dann glaube ich, ist es so die Königsklasse von Links. Und das probiere ich zu erreichen. Und das ist gar nicht so einfach. Das ist aber zum Beispiel möglich, wenn ihr über Gastartikel oder Interviews arbeitet. Was auch möglich ist in einem Blog ist... Meine Uhr spricht schon wieder mit mir. Das ganze Spielzeug hier, ja. Bringt mich völlig aus dem Konzept. Aber ich wollte eigentlich sagen, dass Podcasts auch eine geile Möglichkeit sind, in den Blog reinzukommen, weil viele denken immer nur, es muss verschriftet werden und man kann seine Gastartikel da irgendwie einreichen und als fertiges Konstrukt da abgeben. Ist natürlich deutlich einfacher, weil das kann ich über eine Textagentur vielleicht bauen lassen, dann einfach einpflegen lassen und das ist skalierbarer, als wenn ich mich jetzt selbst in einem Podcast interviewen lassen muss. Aber ich glaube, auch hier ist es der stärkere Link und viele denken auch gar nicht bei dem Format Podcast an Blogs, aber die meisten Betreiber von Podcasts, die ich kenne, publizieren ihre eigenen Podcasts über ihren Blog als erstes und erst dann über iTunes oder andere Sharing-Plattformen. Und so ist der Standardweg. Und deswegen ist es cool, in einen Blog zu kommen über einen Podcast und dann einen Link zu bekommen, weil der Verweis auf den, der da spricht oder auf die Quelle, wo er herkommt, die ist natürlich immer gegeben. Und das wird jeder Betreiber machen, schon aus Dankbarkeit, weil du an dem Podcast mit deinem Wissen teilgenommen hast. Dann ist die Möglichkeit natürlich in Blogs da Werbeflächen zu buchen und wenn du die Leute kennst, dann gibt es natürlich auch immer den Weg, Werbeflächen als Follow zu buchen. Das ist jetzt nicht so die feine englische Art, aber im Kern, seien wir mal ehrlich, die meisten wissen doch gar nicht irgendwie, selbst wenn da Werbung drüber steht und der Link aus der Grafik oder auch der Anchor-Text, der meinetwegen über der Grafik steht, um als erstes genannt zu werden, ist in Follow, juckt doch gar keinen da draußen so richtig. Ab und zu gibt's denn vielleicht mal so Artikel wie damals von dem Sascha Peilenberg, der dann sowas mal als große Verwirrungsstory oder als großes Hype-Thema aufbringt. Aber im Kern sieht's doch keiner. Wenn du also da irgendwie ein bisschen Connections hast, dann wirst du auch da einen Link, der eigentlich No-Follow sein müsste, in Follow kriegen. Und wenn du es nicht ganz oben platzierst, also in ganz Reichweiten starken Publikationen, dann wird das in der Regel nicht auffallen. Aber du solltest wissen, dass es nach deutschem Recht, glaube ich, nicht so richtig legal ist. Also würde ich dir noch nicht abraten davon. Mach's halt geschickt, das ist eigentlich so die Antwort. Was du in keinem Fall machen solltest, und das machen auch noch sehr viele Blogs da draußen, ist, dass sie Footer-Links verticken. Das ist wirklich so ein No-Go. Wenn sich irgendwas durchgesetzt hat in Form des Pinguin-Updates, was man nicht machen sollte, dann ist es das Setzen von Footer-Links, die sidewide geschaltet sind und dann vielleicht noch mit einem harten Anchor. Das ist das, was euch wirklich in die Jagdgründe katapultieren könnt. Also sowas lasst sein. Da kommen wir nachher aber nochmal zu, wo es cool ist, überhaupt eine Linkplatzierung zu haben. Und am Ende der Seite könnt ihr euch merken, am Ende der Seite ist immer No-Go. Schon weil es gar keiner sieht. Wer liest denn den Footer-Bereich von einer Seite? Kaum einer. Ich glaube, nach allen Mouseflow-Erkenntnissen, die ich zum Beispiel da draußen gesammelt habe, ist der Footer-Bereich so überhaupt nicht relevant, dass es auch nicht relevant ist, da einen Link zu haben. Deswegen blendet so ein Müll einfach aus. Ja, Blog-Kommentare. Das ist noch so ein Ding, was natürlich auch immer so rumgeistert und alle, die da draußen Blogs betreiben, mich eingeschlossen, die werden natürlich immer sehen, dass irgendwelche Kommentare irgendwie gedroppt werden, wo harte Anchor-Texte drin sind oder wo Keyword-Domains benutzt werden und wo natürlich mit so einem seichten Text, so alles ist super, alles ist toll, irgendwie probiert wird, einen Link zu bekommen. Natürlich wissen die Leute teilweise, dass die Links in den Kommentarfunktionen fast alle No-Follow sind. Denken sich vielleicht idealerweise, dass es wie in den Foren ja um Direct Traffic geht, weil die Quellen irgendwie dann doch angeklickt nochmal werden, weil der Kommentar cool ist. Aber meistens sind die Kommentare gar nicht cool. Das heißt, es gibt eigentlich auch gar keinen Grund, die Linkquelle anzuklicken. Und im Kern machen es die Leute. Man sieht, ob die Leute ein Interesse daran haben zu kommentieren oder ob es einfach irgendwie Commercial Spammer sind. Und das hauen die meisten ja auch raus. Also ich lösche alles, was irgendwie den Anschein hat, lösche vielleicht nicht immer den Kommentar an sich, aber lösche eigentlich die Domain, die dahinter ist. Also den Link nehme ich faktisch immer weg, wenn es so nach Spam aussieht. Eine E-Mail-Adresse oder einen Namen würde ich noch drin lassen, wenn denn der Name genannt wird und der dann vor allen Dingen auch zu dem Projekt passt, weil die Leute sich dann schon eine eigene Meinung darüber bilden können, was das für ein Typ ist, der dann hier dann irgendwie abspammt. Und das ist für SEOs zumindest sehr cool. Also Blog-Kommentare könnt ihr machen, nehmt an der Community teil. Ich finde das immer noch sehr cool, aber macht es nicht unter SEO-Kriterien, um einfach da einen Link zu droppen. Das ist halt einfach wirklich Bullshit. Und dann macht es wenigstens geschickt, indem ihr wirklich lange Kommentare schreibt, die sich wirklich mit dem Thema auseinandersetzen, auch intensiv. Und dann werden die Leute auch auf der anderen Seite sicherlich toleranter sein, was irgendwie einen härteren Link irgendwie beinhaltet. Ja, das Thema Blogger-Relation habe ich ja auch angerissen. Solltet ihr als Wort zumindest mal kennen. Es gibt natürlich Agenturen da draußen, die diese ganze Arbeit, die ich jetzt in allen Bereichen genannt habe, für euch machen, gerade für Firmen machen, und das nennt sich dann Blogger Relation, weil diese Kontakte zu diesen Blogs halt einfach von Agenturen oder von Freelancern aufgebaut werden. Und das ist eine Möglichkeit, wirklich daran zu gehen. Aber achtet darauf, dass diese Agenturen oder Freelancer, die für euch arbeiten, wirklich das mit auf einer Vertrauensbasis machen und mit den Parametern, die positiv sind, die ich gerade erwähnt habe, sonst fliegt euch das ziemlich schnell um die Ohren. Wir kommen bei den Kosten nochmal da drauf, was das alles kostet, und dann werdet ihr auch sehen, warum es so viele Hebel gibt, halt Agenturen zu beauftragen, die halt kostengünstig Spammy-Links machen, weil man dann doch irgendwie diesem Schrei des billigen Geldes hinterherläuft. Aber ich will euch da nur vorwarnen, selbst wenn ihr in meinem Blog oder in meinen Podcasts in Radio for SEO damals in den Jahren ab 2007 mal reingehört habt, dann werdet ihr natürlich auch sagen, hey, Jank, du hast doch mal ganz andere Sachen erzählt. Ja, aber jetzt ist es halt anders und ich bin noch nicht mit einem Backstein gepudert, dass ich jetzt irgendwie sage, ja, ich habe mich nicht bewegt, sondern ich gehöre doch zu den Menschen, die ihr eigenes Business auch total drehen mussten, weil sich Google halt bewegt hat. Und ich finde, so wie es jetzt läuft, auch wirklich sehr, sehr cool, weil du halt im SEO als Marke arbeiten solltest mit allen Signalen, die eine Marke ausmacht. Und ich finde das eigentlich in diesem ganzen Spiel, in diesem Gaming, was wir da im SEO betreiben, und ich sehe es ganz gerne noch als Spiel, weil es einfach einen größeren Reiz hat, als wenn ich das einfach als Arbeit einstufe, dann sehe ich, dass das Arbeiten an der Marke halt viel, viel geiler ist. Und seien wir mal ehrlich, Google hat doch mit Erik Schmidt schon vor Jahren, also schon fast einem Jahrzehnt gesagt, dass Marken nicht das Problem sind, sondern die Lösung. Und an diesem Satz, dieser Satz ist für mich eigentlich der Leitsatz, um auch im Thema Linkbuilding zu arbeiten. Und den solltest du dir auch hinter die Ohren schreiben, wenn du mal wieder so ein eBay-Angebot liest und doch irgendwie dir dein Teufelchen auf der Schulter sagt, kaufe, kaufe, kaufe. Nein, kaufe eben nicht. Okay, gehen wir mal weiter. Verbände und Branchenbücher. Ich will jetzt die Branchenbücher gar nicht so dabei benennen. Natürlich gibt es da draußen ganz seriöse alte Branchenbücher, wo es immer cool ist, auch drin zu sein. Und das hat noch andere positive Effekte auf meinetwegen die Local Rankings, wenn ihr da platziert seid. Und das sind dann so indirekte SEO-Faktoren. Die Links aus den Branchenbüchern, die größer sind, sind in der Regel No-Follow. Da kann man vielleicht noch annehmen, dass es auch in einem No-Follow-Link über einen bestimmten Trust-Hub, den so ein Branchenbuch, ein großes wie gelbe Seiten meinetwegen hat, dass da noch was übergeben wird, wie man es der Wikipedia auch nachsagt. Aber im Kern ist es vielleicht noch cool, da stattzufinden. Aber einfach, um Traffic zu machen, ich würde es jetzt nicht mal so direkt in den Bereich SEO einstufen. Was noch sehr viel cooler ist und was viele da draußen liegen lassen als goldenes Nugget, sind die Verbände. Und da kommen natürlich auch wieder mehrere Parameter mit rein. Weil warum gehe ich in so einen Verband rein? Das ist also Interessenverbände oder Lobbyverbände. Wenn ich mit meiner Firma irgendwo arbeite, in irgendeinem Bereich, dann gibt's eigentlich in allen Bereichen immer Interessenverbände, die Interessen als Lobbyverband gegenüber der Politik meinetwegen vertreten wollen und mit mehreren Stimmen sprechen wollen, anstatt mit einer Stimme. Das ist ja so das Prinzip dahinter. Und sich in Verbänden zu engagieren, kann ein Vorteil sein. Und nicht aus SEO-Gesichtspunkten, sondern aus Markengesichtspunkten, weil ich an meinem Business arbeiten will. Und in den Verbänden sind ja oftmals Gruppen, wo man sich austauschen kann. Das heißt, es geht um Fortbildung. Da sind aber auch manchmal Gruppen mit bei, wo es direkt darum geht, Kunden auszutauschen, weil einfach irgendwelche Connections entstehen. Also Verbände können für dein Business hilfreich sein. Musst du natürlich austesten, aber es kann hilfreich sein. Und wenn du jetzt sowieso da aktiv bist, dann musst du auch immer im Hinterkopf haben, dass die Mitglieder in so einem Verband meistens in Mitgliederlisten aufgezählt werden und auch verlinkt werden. Und weil diese Seiten meistens nicht so SEO-affin betrieben werden, sind das auch in einer Großzahl der Fälle, die ich zumindest kenne, Links, die eben auch Follow sind. Jetzt werden SEOs wieder sagen, oh, ein Follow-Link, total cool. Nee, achte jetzt, also du musst ja sowieso irgendwie eine Fee bezahlen, um in dem Interessenverband zu sein. Klar, du musst auch für Links im Link-Building Geld bezahlen, aber die Möglichkeit, die du hast, in einem Interessenverband Lobbyarbeit zu machen für dein eigenes Business, ist viel, viel größer als der Link, der jetzt dahinter ist. Aber wenn du dich als Unternehmer siehst, dann siehst du halt beide Teile. Siehst, dass du also was für dein Business machen kannst und weißt halt im Hintergrund, dass da auch ein Link entstehen kann und solltest auch darauf achten, wenn du nicht in das Verzeichnis aufgenommen wirst durch irgendeinen Fehler. Das kann ja manchmal passieren, weil die Frau, die meinetwegen oder der Mann, der für die Pflege der Seite jetzt im Mitgliederbereich zuständig ist, jetzt nicht hinterherkommt oder die Frau schwanger war oder was weiß ich, was ich schon gehört habe. Dann sollte man einfach hinterher sein, dass dieser Link gesetzt wird, um einfach auch zu zeigen, ich bin da drin und auch diesen Link zu bekommen. Aber habt einfach dieses Wissen darum, aber geht nicht auf eine Verbandsseite, einfach um den Link zu bekommen. Ich glaube, das ist einfach falsch. Dann als nächste Linkart habe ich hier Frage- und Antwortportale. Das ist so, das Schemata ist ja identisch eigentlich so oder ähnlich zu dem, was eigentlich die Foren ausmachen. Also da stellt jemand eine Frage und andere Leute antworten. Das ist in Foren ja in der Regel auch so. Da ist ja fast nie einer, der einfach nur eine Tatsache feststellt, sondern da werden ja immer Fragen geäußert und dann wird darauf eingegangen. Das heißt, eigentlich kann ich genauso darauf verweisen, was ich bei den Foren schon gesagt habe, gamet dieses System nicht, sondern probiert euch truststarke Profile aufzubauen, probiert da zu arbeiten, Mitarbeiter daran zu setzen, Kommunikation mit den Menschen zu betreiben, die dann da Fragen stellen. Guckt natürlich auch noch darauf, dass es große Portale sind, die einen Trust haben, aber es gibt auch kleinere Portale, die nicht so viel Trust haben, weil sie sich in der Nische tummeln und jetzt vielleicht nicht so sehr in die Sichtbarkeit reinrutschen, aber da ist es auch sehr schnell sichtbar, ob da Aktivität auf dem Frage-Antwort-Portal drauf ist oder nicht. Und eins von beiden sollte da sein, Aktivität oder Sichtbarkeitsindexwert. Und dann lohnt es sich auch, da reinzugehen. Ja, dann Presseportale. Ich glaube, das ist auch so ein Thema, das ist ja auch supermäßig gehypt worden im Bereich des Linkaufbaus in den letzten Jahren, weil es natürlich so super leicht ist. Ja, du gibst eine Pressemeldung raus, vielleicht auch in unterschiedlichen Ausprägungsformen pro Kategorie und probierst den Link halt einfach zu droppen über diese Pressemitteilung und hoffst dann natürlich, dass die irgendwie ja durch Zufall doch auf den DPA-Ticker kommt und dann groß ausgeliefert wird. Was natürlich immer mit der Domain ausgeliefert wird, was auch nicht so problematisch ist, was aber vom Inhalt immer so ist, dass gerade wenn du eine Pressemeldung raushaust, das halt eine Pressemeldung ist und die dann einfach immer wieder reproduziert wird. Du bist also immer im Bereich Duplicate Content drin und es hat noch ein paar andere Nachteile. Ich kann dir nur empfehlen, Pressemitteilung ja und die Publikation, die Möglichkeiten, wo du das auflegen kannst, die musst du natürlich differenzieren. Aber es ist PR-Arbeit. Wenn du also was zu sagen hast im Unternehmen, dann leg es so hoch wie möglich auf, dass es auch eine riesengroße Verteilung gibt, dass du an so viele Redaktionen wie möglich kommst und auch eine gute Chance hast, dass die Redaktionen das auch lesen, weil die natürlich verschiedene unterschiedliche Postfächer haben. Das heißt, du kannst einmal in den großen Topf der Pressemeldung landen, du kannst aber auch in den Redaktionen oder bei Einzelpersonen landen. Also gerade bei Einzelpersonen ist es ja das, was eigentlich die PR-Agenturen machen und da aktiv zu arbeiten, ist sicherlich geschickt. Und dann fällt vielleicht auch der ein oder andere Link ab, aber auch wieder so ein Thema, wo ich nicht als erstes als SEO auf Linkaufbau schielen würde. Und das ist auch gar nicht die Reputation, sondern ich würde PR-Arbeit benutzen, um als Unternehmer zu arbeiten. Und wenn du denn eine Agentur hast im Hintergrund, die darum weiß und die dann bestimmte Sachen auch bewerten kann, weil Pressemeldungen rausgegangen sind und es jetzt einen Schub im Linkbuilding gegeben hat und dann zu gucken, welche Reaktionen sind jetzt vielleicht im Sichtbarkeitsindex, sind ja oftmals Reaktionen da, die sind aber eben nur von kurzer Dauer bis Google diese Links halt verifizieren kann. Dann siehst du aber wenigstens die Reaktion und daraus wirst du ja als SEO nicht dümmer, sondern du wirst halt schlauer. Aber grundsätzlich würde ich als SEO immer diesen Bereich Presseportale und PR-Arbeit als solche ansehen und nicht als Möglichkeit des Linkaufbaus ansehen. Webkataloge ist jetzt der nächste Stichpunkt hier im Thema Linkaufbau, was ich auf meiner Agenda habe. Und das ist ein Thema, ich glaube, da haben wir in allen Zeiten vor 2010, 11, 12, 13 immer mitgearbeitet. Alle SEOs da draußen, die ich kenne, die aus meiner Zeit so um die Jahrtausendwende gekommen sind, die haben alle eigene Webkataloge gehabt, um ihr eigenes Netzwerk aufzubauen und haben dann auch fleißig Links vertickt und das als Linkquelle grundsätzlich benutzt. Ich habe ja gesagt, sowas hat funktioniert halt früher. Und heutzutage würde ich das überhaupt nicht mehr benutzen. Also wenn ich das Wort Webkatalog lese, werde ich schon ganz kribbelig. Und wenn ich Webkataloge sehe gerade, die auch noch nach demselben Schema da aufgebaut sind, gab ja da klassische Templates und Aggregatoren für, dann ist eigentlich völlig weg grundsätzlich. Was ich manchmal noch mache, und da gucke ich mir auch entsprechende Listen manchmal an, es gibt komischerweise noch Webkataloge, die sich gehalten haben über die Jahre, die auch noch so eine Sichtbarkeit zwischen 0,5 und ja, 2 vielleicht im Maximum haben, wo ich schon noch sage, okay, da kann es sich noch lohnen, sich da einzutragen, weil die anscheinend doch irgendwie dann was richtig gemacht haben. Aber ich würde jetzt mal sagen, 90% aller Webkataloge da draußen sind scheiße und ich würde da auch nie rangehen. Diese Nuggets rauszufinden ist natürlich eine ziemliche Arbeit. Da gibt's aber auch Listen im Netz, weil die Arbeit manche SEOs natürlich für euch gemacht haben. Ihr müsst die Listen immer nur noch mal überprüfen, weil die teilweise schon 1-2 Jahre alt sind und nichts ist ätzender, als dann einem Wert zu vertrauen, der vor 2 Jahren entstanden ist und die Seite hat doch eine Penalty gekriegt, dann tretet ihr euch halt immer irgendwie ein negatives Trust-Signal ein. Social Networks, Links daraus, daran zu arbeiten, also ist wieder eine Sache, die würde ich als nicht als SEO-Aufgabe und als Linkaufbau betrachten, aber in Zeiten von Content Marketing, wo SEO-Agenturen eben auch Content Marketing machen, gehört halt vieles zusammen. Und der Link, der ja meinetwegen aus YouTube kommt oder aus Facebook kommt, der ist natürlich nicht Follow in der Regel, aber der hat ja trotzdem Besucher. Und ich glaube, dass die Signale, die über den Direct oder über den Referral-Link im Endeffekt geliefert werden, in der Zusammensetzung des Traffics und auch das Verhalten der User, nachdem die auf eure Seite gesprungen sind, das beeinflusst die Seiten sehr, sehr positiv. Also wenn jemand aus einem YouTube-Video dazu angeleitet wird, ob in dem Video selbst oder über die Description, auf eine Seite zu kommen, dann hat er schon einen sehr hohen Identifikationsgrad. Und dann hat er oftmals auch ein sehr hohes Interesse, die Inhalte auf der Seite nochmal intensiver zu konsumieren, was immer natürlich zu besseren Verweildauern und vielleicht weniger Bounces oder mehr gesehenen Seiten verleitet. Und das ist halt in heutigen Zeiten ein cooles SEO-Signal. Deswegen würde ich immer empfehlen, dieses indirekte Signal aufzubauen. Das heißt, wirklich eine Reichweite bei Facebook aufzubauen, eine Reichweite bei YouTube aufzubauen. Aber nicht, um das System zu gamen, sondern weil es einfach total sinnvoll ist, mehrere Plattformen für sich zu bespielen, um Traffic und auch No-Follow-Links meinetwegen darüber zu aggregieren, weil es auf SEO einzahlt. Also die Frage kann man sich immer stellen, ist das jetzt noch Linkaufbau im klassischen Sinn? Ja, in moderner Art würde ich das zum Linkaufbau mit einzählen. Aber überzeug mal Kunden da draußen, einen YouTube-Kanal aufzubauen. Das ist ja gar nicht so einfach. Und die Frage ist natürlich, wo ist es denn aufgehangen? Ja, unterhältst du dich denn mit Social-Media-Agenturen, mit SEO-Agenturen, mit Werbeagenturen? Das ist ja die große Scheiße, dass du nicht weißt, wo die Budgets aufgehangen sind oder es schon in Erfahrung bringen kannst, dann aber gegen diese ganzen Machtstrukturen, die da schon längst gewachsen sind in vielen Bereichen, dagegen ja anstinken muss. Deswegen, ja, darüber Links aufzubauen ist für mich SEO-Arbeit, aber es ist natürlich schwierig, den Verkauf über SEO in diese Bereiche reinzumachen. Artikelverzeichnisse ist ein No-Go. Auch so wie Webkataloge, ich glaube, da ist einfach total übertrieben worden. Das hat ein Jahrzehnt lang wirklich gut funktioniert. Ich glaube, auch alle SEOs da draußen haben eigene Artikelverzeichnisse gehabt, hat Bombe geklappt, haben die Leute sehr, sehr viel Geld mitverdient, gerade wenn es gute indexierte oder bewertete Wheels waren, die da entstanden sind, würde ich aber heutzutage überhaupt gar nicht mehr machen. Also unter dem Begriff Artikelverzeichnis an sich, da würde ich überhaupt gar nicht mehr arbeiten in dem Bereich Linkaufbau. Manchmal sieht man noch optisch gesehen Artikelverzeichnisse, die denn doch noch Trust haben, aber selbst da mache ich einen Bogen drum, weil ich eigentlich prognostizieren kann und das bei den Webkatalogen eigentlich genauso, was ich gesagt habe, dass man eigentlich prognostizieren kann, dass auf lange Sicht, so 2-3 Jahre, auch die Seiten, die noch übrig geblieben sind, einfach rausfliegen werden. Und das ist halt auch so eine Prognosehaltung. Will ich jetzt Zeit investieren in irgendwas, was mir nachher schadet oder was sowieso keinen Bestand mehr hat, oder investiere ich lieber in Möglichkeiten, die auch, wo man in 5 Jahren noch kraftvoll zubeißen kann? Ja, Link Wheels hatte ich eben schon mal angesprochen. Auch eine Linkart, die früher total hip war. Das heißt, alles, was so im Webkatalogbereich, Artikelverzeichnisbereich war, da in Blogs auch war, da haben sich sehr viele SEOs da draußen eigene Wheels aufgebaut. Also Wheels heißt ja sowas wie, da ist ein Rad aufgebaut worden, was untereinander so verlinkt wurde, dass es mit externen Außenlinks dann nachher voneinander insgesamt profitiert hat und alle dann irgendwie mit der Sichtbarkeit nach oben gegangen sind, oder mit dem PageRank, damals war es ja noch der PageRank, nach oben gegangen sind. Daraus sind halt so eine Wheels entstanden, die untereinander sehr verlinkt waren, und in diesen Wheels hast du halt die Möglichkeit gehabt, irgendwie über Artikel-Dropping oder über Eintrag meinetwegen oder im Blog über irgendwelche Links halt deine Links zu bekommen. Und das ist eine Sache, die funktioniert nach dem Schemata, wie es früher war, überhaupt nicht mehr. Das siehst du halt sehr stark, wenn du es erkennen willst, an der Wertigkeit der Einzelprojekte. Das ist noch wirklich so die alte Denke, und davon gibt es da draußen noch Reste, natürlich, weil die sind ja nicht alle abgeschaltet worden. Aber du siehst an der Wertigkeit der Seiten sofort, wenn du raufguckst und sagst, was ist denn das für ein Schrott? Und dann weißt du, wenn die gerade noch Footer-Links haben und so und untereinander verlinkt sind, dann siehst du sehr schnell, dass das noch so alte Link-Wheels sind. Was aber der Fall ist, ist, dass dieses Thema Link-Wheel natürlich intelligenter aufgesetzt wurde und es immer noch gibt. Wenn du jetzt zum Beispiel Firmenholdings nimmst, wie eine Springer zum Beispiel, dann sind die natürlich untereinander verlinkt, weil die natürlich Hinweise auf ihre Töchter und Mutter geben. Und das macht auch Sinn, glaube ich. Das könnte man auch als Wheel definieren, aber das halt eine Nummer größer, weil es halt in dem Big Business spielt. Und diesen Anspruch sollten die Seiten haben, die in Wheels denn stattfinden, dann macht es schon durchaus Sinn. Und das kann auch im kleineren Bereich so sein, wenn du meinetwegen Frank Thelen nimmst, der jetzt mehrere Investitionen hat, dass die untereinander verlinkt sind in einem Wheel auf einem Business-Ansatz, das macht dann durchaus Sinn, aber auch Sinn, weil der Frank Thelen natürlich auch diese Presse, diese ganze Präsenz hat in den Medien und es natürlich sehr viele andere Signale noch gibt, außer dieses Signal der Links jetzt über die Wheels. Und ihr merkt, das ist nicht so richtig zu greifen, das ist auch eine Menge, also in dem Bereich wird eigentlich klar, dass SEO eben sehr viel Erfahrungswissen ist, weil ich gucke auf Seiten rauf und weiß, hey, ist ein Wheel. Wenn du jetzt da vielleicht rauf guckst und keine Ahnung davon hast, dann wirst du vielleicht sagen, was ist denn das jetzt hier? Kann ich da investieren, kann ich da nicht investieren? Wie sieht überhaupt meine Abwägung aus? Das ist natürlich schwierig, aber so ein paar Indizien eben hast du, und das ist ja Einfachheit, dass die Seiten eben wirklich aussehen wie 2008. Und daran kannst du dich so ein bisschen orientieren. Und wenn du eben dieses große Raster aufsetzt, dass es halt große Firmen sind oder der Ansatz wirklich ein Business-Ansatz ist hinter den Seiten, dann ist es immer cool. Also Marken sind nicht das Problem, sondern sind die Lösung. Da kann ich immer nur noch drauf hinweisen. So, dann kommen wir mal zu einem Thema, was wir vielleicht ein bisschen größer besprechen können, weil es eigentlich das Thema ist, was bei den Linkarten eigentlich das ist, was so State of the Art ist aktuell. Das, was ich vorher gesagt habe, ist alles nice to have, kann man machen, gerade im Bereich Blogs. Aber das, was ich jetzt sage, nämlich Authority Links, Das ist eigentlich das, was so gerade State of the Art ist und wo sich Link Building eigentlich hin entwickelt hat. Was meine ich jetzt mit Authority Links? Das sind wirklich Links, die Autoritäten sind. Also Leute, die sich, wenn du jetzt Sichtbarkeitsindex wieder nimmst, einfach in dem Bereich entwickelt haben von 1+. Also alles, was über 1 ist, ist in vielen Bereichen einfach schon Marke und hat Trust sich erarbeitet, auch in dem Keyword-Set, was ja nicht so breit gehalten ist, von den Suchmaschinen, von den SEO-Tools. Und da lohnt es sich immer, Links zu bekommen. Jetzt ist auf der einen Seite das ja so, dass diese ganzen Spammy-Projekte weggebrochen sind und auf der anderen Seite diese Trust-Seiten ja immer da waren. Und das sind meinetwegen große Verlage, große Firmen, große Publikationen, Magazine etc. Also alles, was du oft mit Namen auch kennst. Die haben natürlich gesehen, hey, da ist eine Menge weggebrochen, Linkbuilding hat sich bewegt und warum sollten wir unsere Plattform jetzt in diesem Ganzen, wo sich auch gerade Presse neu findet und neue Vermarktungsmöglichkeiten probiert einzuführen, warum sollten wir uns da nicht auch in bestimmten Teilen neu erfinden? Und jetzt nicht nur Native Advertising zulassen, was ja alles No-Follow ist, was auch wieder indirekte Ranking-Signale verursachen kann, deswegen will ich es gar nicht bashen, aber warum soll ich nicht auch eine Plattform entwickeln, wo ich einfach Artikel droppen kann, die zu einem bestimmten Thema eine Abhandlung, eine sinnvolle Abhandlung auch beinhalten, die dem User auch einen Mehrwert bringen, wo eine Empfehlung drin ist, die auch wirklich Sinn macht. Natürlich ist es immer so, und da ist der Kreislauf, dass du eine Quelle sein musst, die Sinn macht. Und da sind wir wieder ganz schnell im Bereich Content Marketing drin, dass du halt coole Inhalte bauen musst, wo auch der Redakteur in der Publikation meinetwegen sagt, ja, da kann ich drauf verlinken, ohne dass ich jetzt auf so eine Schrottseite von 2003 verlinken muss oder irgendein Spammy-Verzeichnis, wo auch jeder Redakteur sieht, das ist aber ein SEO jetzt, der sich dahinter verbirgt. Da intelligent zu arbeiten, das ist Königsklasse. Und das ist eigentlich das, was zurzeit abläuft. Das heißt, die entsprechenden Quellen zu finden, die wirklich Trust sind, wo es die Möglichkeiten gibt, über Artikel auch wirklich stattzufinden. Das heißt, die müssen irgendeine Möglichkeit haben, nach außen zu publizieren. Und dann muss ich auf meiner Seite Inhalte haben, die zu dem Inhalt passen, oder ich muss sie so passend machen, dass sie halt bei dem Redakteur durchgewunken werden, weil der natürlich auch in Redaktionen immer auch Kontrollinstanzen hat und sich rechtfertigen muss und sein Job natürlich auch nicht in Stein gemeißelt ist. Das heißt, er muss schon ein bisschen aufpassen. Aber die Denke ist in den Redaktionen da, kontrolliert alles, macht es für den User passend. Aber wenn es alles passt, dann können wir die Links, die da drin sind, auch verhökern. Und das passiert halt im großen Stil. Und das ist das, was auf der einen Seite Native Advertising ausmacht, was aber auf der anderen Seite eben auch Linkbuilding aktuell ausmacht. Und ihr könnt euch jetzt schon ausmalen, dass das natürlich nicht einfach so durch ein Spammy-Dropping passiert, sondern dass das durch direkte Kontakte in die Redaktion passiert. Deswegen sind auch so viele PR-Agenturen in dem Bereich aktiv, aber eben auch sehr viele Agenturen, die einfach über entsprechende Kenntnisse von den Admins, die in den Publikationen arbeiten, eben auch die Möglichkeit haben, eure Artikel da zu droppen. Und das ist eigentlich cool. Was das alles kostet, das werde ich nachher nochmal euch erzählen, also zumindest nach meiner Erfahrung erzählen. Und ich werde euch auch in dem Zukunftsausblick, was ich ja ganz zum Schluss bringen will, auch nochmal erklären, wo ich denke, wo das hindriftet, weil das natürlich, ich meine, Leute, die sich damit auskennen, die wissen, da wo Kapital jetzt reinfließt, da wird es sich irgendwie pervertieren und da wird es wieder so ein Breakpoint geben. Da kommen wir aber am Ende nochmal zu, da will ich nochmal so einen kleinen Ausblick geben. Ja, Linkarten, also Authority Links, das Ding und das rockt auch, das funktioniert auch sehr gut, ist halt sehr teuer. Da muss man immer gucken, wo man seinen Invest macht und wo man auch Cash im Internet verdienen kann. Das wird für Affiliate-Leute jetzt weniger attraktiv sein als für große Marken, aber für große Marken lohnt es sich definitiv, weil es in Teilen eben auch die PR-Arbeit ersetzt und da läuft es halt zusammen. Dann noch eine Linkart, die immer wieder auftaucht, sind Wikipedia-Links. Das ist auch oftmals durch die SEO-Welt gegeistert. Gerade was so skaliertes Linkbuilding in Wikipedia anbelangt, da gab es ja ein paar Leute und ein paar Agenturen, die sich darauf sehr, sehr spezialisiert hatten, die zumindest eine Menge PR-Arbeit für sich selbst in die Richtung gemacht haben. Und was ich so beobachte, ist einfach, dass es immer noch Leute gibt, die diese Links probieren, da in Wikipedia zu setzen Und da gibt es Leute, die sind intelligent in der Herangehensweise und da sind Leute, die sind unintelligent und die fliegen auch ziemlich schnell wieder raus. Es ist jetzt nicht der Riesen-Boom-Markt und viele von den SEOs, die das damals noch gemacht haben, die haben sich aus dem Bereich schon lange verabschiedet. Und ich kann euch jetzt auch keine Empfehlung geben, grundsätzlich, welche Agentur ihr da beauftragen solltet oder welchen Freelancer, weil das natürlich ja davon abhängig ist, dass ihr euch Referenzen zeigt, wo Links meinetwegen schon sehr lange drin waren, die ihr mit iCalf.org vielleicht auch beobachten könnt. Im Idealfall haben die Agenturen oder Freelancer diese Historie selbst schon parat. Ihr solltet sie in jedem Fall kontrollieren. Was ich euch auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ein Link aus einer Wikipedia, wenn er dann dauerhaft besteht und sinnvoll ist für den User, auf jeden Fall ein geiler Trust-Faktor ist und auf jeden Fall den Link in jedem Fall wert ist. Ich würde ihn also immer besorgen oder besorgen lassen, wenn ihr da rankommt, aber achtet darauf, dass euer Link halt nicht so oft gedroppt wird und dann wieder gelöscht wird, weil es gibt, und das hat ja Martin Missfeld ja auch mal anschaulich unter Beweis gestellt, natürlich Blacklists bei den Redakteuren in der Wikipedia. Und auf so einer Blacklist zu landen, kann nie das Ziel sein. Das heißt, ihr solltet da schon sachte arbeiten. Deswegen sucht euch die Agenturen und Freelancer aus, die da für euch arbeiten. Aber das ist nicht leicht. Das gebe ich zu. Empfehlung ist da manchmal eine Möglichkeit, aber da wird auch oftmals hin und her empfohlen. Und die Leute wissen dann auch nicht, wie die arbeiten. Alles nicht so einfach. Parasite Hosting. Jetzt wären natürlich manche hellhörig, die natürlich gleich an eine große Publikationsplattform denken. Und ich will die jetzt hier namentlich nicht benennen. Die wird im Netz aktuell sehr stark benannt und ihr werdet sie auch oft finden, wenn ihr euch mit dem Thema beschäftigt. Wenn ihr sie wissen wollt, dann schreibt mir einfach eine Personal Message. Wenn ich euch zuordnen kann, werde ich sie euch sagen. Ich will sie aber nicht öffentlich hier so raushauen. Es geht im Kern bei Parasite Hosting ja darum, dass ich deswegen, manche Leute werden jetzt irgendwie das anders unter einer anderen Begrifflichkeit kennen, aber ich kenne es eben aus der Historie noch als Parasite Hosting. Da gab es ja ein paar Leute im SEO-Bereich, die sich im Linkbuilding auch darauf spezialisiert hatten. Und das ist halt über die Authority-Links auch wieder teilweise reingeflossen, dass du nicht nur einen Artikel bekommst auf einer Publikation, die dann ganz normal im Stream durchläuft und wo auch natürlich für den User geschrieben wird und wo vielleicht auch noch Links drin sind, die zu anderen Publikationen gehen, vielleicht sogar zur Konkurrenz gehen, weil einfach umfassend informiert werden soll. Darüber hinaus gibt's aber halt eben auch bestimmte Publikationen, die speziell Unterseiten anbieten, wo ihr mit euren Inhalten und vor allen Dingen euren Links und mit den Verweisen zu euren Dienstleistungen stattfinden könnt und dann den Trust der Basisdomain ausnutzen könnt, um diese Unterseiten zu dem Keyword, für das es denn geschrieben ist, dieser Artikel und wo natürlich auch die URL entsprechend angelegt ist und der Title entsprechend angelegt ist, wo ihr die Möglichkeit habt zu ranken. Und das nennt sich Parasite Hosting und da gibt's ein paar Anbieter da draußen, die das sehr, sehr aggressiv machen und die das leider auch schon seit Jahren sehr, sehr aggressiv machen und es gibt ein paar ganz interessante Beispiele auch aus dem SEO-Umfeld, wo das halt eben auch funktioniert und auch ein paar Learnings. Ich habe da selbst mitgearbeitet, muss ich sagen. Und also das ist eine Sache, die will ich jetzt hier nicht abreiten. Wenn ihr da Bock auf Informationen habt, dann schreibt mich persönlich an. Das will ich hier nicht so öffentlich machen, weil das wirklich ein ziemlich zwiespältiges Thema ist. Und das Thema Authority Links auch. Also sorry, wenn ich da ein bisschen rumdruckse, aber das ist jetzt das, wo es wirklich ans Eingemachte geht. Und ich will euch nur darauf hinweisen, dass es die Linkarten gibt. Wenn ihr da Fragen zu habt, dann alles bitte personal, weil das, ich bin auch nicht bekloppt, dass ich hier alles sagen kann und auch nicht sagen will, weil ich natürlich auch in dem Bereich arbeite und ich will mich ja nicht selbst torpedieren. Dann kommen wir zu einer Linkart und das ist vielleicht nicht so direkt die Linkart, sondern ein großes Thema, was mit Linkbuilding eigentlich immer so verbunden wurde, gerade in Zeiten der Linkstarre, der Linklähmung, die ich so gerne nenne, und das ist Content Marketing. Es war ja in der Zeit, als die Linklähmung eigentlich so total aktuell war, sind so die SEO-Agenturen einschließlich Sumago, also meiner Agentur auch entstanden, die sich dem Thema Content Marketing gewidmet haben. Und das zu Recht natürlich, weil der ganze Markt sich in die Richtung entwickelt hat und weil es natürlich auch mega, mega sinnvoll ist, SEO mit Content Marketing zu verbinden. Das Problem ist nur, dass es natürlich in vielen Bereichen direkt mit Linkbuilding auch verbunden wurde. Und wenn man mal jetzt nach all den Jahren, also wir sind in dem Bereich seit ungefähr 4 Jahren unterwegs, wenn ich mir alle Projekte jetzt angucke, die da draußen entstanden sind, da sind vielleicht 30% der Seiten, also der Seiten, die wir gebaut haben, wirkliche Linkmagneten geworden. Wo man jetzt also sagen kann, okay, die Seiten sind so gut, dass andere Seiten oder andere Betreiber in irgendeiner Form auch wieder Links gedroppt haben in Foren oder in anderen in Frage-Antwort-Portalen, weil die halt so gut waren, dass andere eben andere auch mit dem Wissen beglücken wollten. Das ist aber gar nicht so einfach und das liegt natürlich auch immer an der Kommunikationsbereitschaft in dem Thema der einzelnen Leute. Also wenn du dich mit Mode beschäftigst, ist es natürlich einfacher, als wenn du jetzt wieder in dem Bereich, ich hätte jetzt fast Hämorrhoidensalbe gesagt, aber die sind sehr kommunikativ, die Leute. Aber wenn du jetzt meinetwegen Schrauben vertickst, ja, weil wir es gestern bei Kai Kratz hatten, das Schraubenthema im Webinar. Schrauben ist vielleicht nicht so leidenschaftlich. Also Leute diskutieren nicht so viel über Schrauben. Auch wenn das Thema leidenschaftlich gemacht werden kann, ist es im Allgemeinen nicht so. Das heißt, wenn ich da eine Zielseite habe, die sich mit Schrauben beschäftigt, dann kann ich vielleicht ranken, aber ich werde nicht so viel Kommunikation und Interaktion auslösen, weil das Thema halt nicht interessant genug ist und nicht so viel Community hat. Das heißt also, dass das Linkbuilding, was dahinter stattfindet, auch das Empfehlungslinkbuilding von anderen Leuten halt nicht so massiv ist. Und deswegen ist es schwierig. Wenn ich jetzt sage, 30% wären geeignet, Linkbuilding zu machen, sind immer noch 70%, die halt wo es sich nicht so gelohnt hat. Und deswegen Content-Marketing als Link-Building-Maßnahme zu sehen, ist schwierig. Aber der Weg halt ins Content-Marketing rein ist der richtige. Und deswegen finde ich es cool, die beiden Sachen zu verbinden, weil theoretisch die Möglichkeit besteht, eben auch Links zu bekommen und damit auch Rankings direkt in dem Thema zu bekommen. Das hängt halt sehr zusammen. Und bei vielen anderen Sachen würde ich sagen, dass andere Agenturformen neben SEOs eine bessere Expertise haben, zum Beispiel bei den Presseportalen, was ich gesagt habe. Aber in der Verbindung zwischen Content Marketing, Linkbuilding und SEO haben die SEOs natürlich einen klassischen Vorteil, auch gegenüber den großen Kreativ- und Werbeagenturen, die es da draußen gibt, weil sie diese Zusammenhänge einfach raffen und nicht nur an den Big Traffic und an die große Marke denken, sondern hinter den Kulissen so ein bisschen wirbeln und die Sachen halt intelligent zusammenfügen. Und das kann dauerhaft ja viel intelligenter sein, weil die Werbeaktion gibt es nur einmal. Die hat dann einen Hype irgendwie in den Medien, dann ist er wieder weg für viel Geld. Aber die SEO-Maßnahme, die da dranhängen kann, auch auf Basis von Content-Marketing, wenn man das geschickt macht, die ist halt dauerhaft. Und von dem Thron, wenn er dann SEO-mäßig und auf Basis von holistischen Landing-Pages auch gemacht ist, von dem Thron schubst sich so schnell keiner runter. Das ist aktuell so. Die Sachen, die wir oben haben, die sind felsenfest eingemauert, gerade weil die Konkurrenz in dem Bereich pennt. Und damit meine ich jetzt wirklich Content-Marketing in Verbindung mit holistischen Landing-Pages. Apropos holistische Landing-Pages, wer da noch was zu wissen will oder irgendwas von mir mal gesehen hat, wir werden am 18.07. hier im Sumago in West Point, in unserem Fortbildungszentrum hier, ein Seminar machen mit 12 Leuten, wo es genau um die Erstellung geht von holistischen Landingpages und die Möglichkeiten, also die wirklich guten Möglichkeiten, die du im SEO aktuell damit hast. Da zeige ich den Leuten, die da sind, einfach mal meine Herangehensweise, ein paar Beispiele und auch, wie du diese Seiten erstellen kannst und wie du damit ziemlich schnell und ziemlich dauerhaft Erfolg haben kannst. Das machen wir am 18.07. hier in Berlin. Wenn du dich da noch anmelden willst, sind noch 2 Plätze frei. Wir werden dann 12 Leute sein. Melde dich gerne an. Findest du auf der Sumago-Seite entsprechend und auch hier unten in den Shownotes habe ich nochmal einen Link reingehauen. Bist herzlich eingeladen, da mit mir zu kommunizieren. Ich glaube, da kann ich dir ein paar Cases zeigen, wo du sehr, sehr viel von lernen kannst und sehr, sehr gut Erfolg oder Erfolgsmöglichkeiten haben kannst. Aber es liegt daran, dass du nicht den einfachen Weg gehst. Holistische Landingpages Pages sind halt ein bisschen aufwendiger als das, was wir in Schnell und Hektisch Reich kennen. Und ist eine andere Herangehensweise, aber sie rockt. Sie rockt aktuell extremst und das ist wirklich cool. Also würde mich freuen, wenn ich dich da sehen kann. Kommen wir zum letzten Punkt von Linkarten und dann nehme ich jetzt mal ein Negativbeispiel mit rein. Russenlinks und PPP-Links, also das sind die klassischen Poker-, Porn- und Pilz-Links, also alles das, was wirklich richtig zugespammt wurde, das wird ja jetzt in der Regel nicht dazu benutzt, um Linkbuilding zu machen, wobei in den Anfangszeiten, als Linkbuilding noch in Masse funktioniert hat, also über Quantität, Da war es so, dass Russenlinks natürlich noch eine positive Wirkung hatten, weil dieser Spammy-Charakter dieser Seiten, von denen die kamen, nicht klassifiziert werden konnte von Google. Mittlerweile ist es aber so, dass es gut klassifiziert werden kann. Also Google, wenn ich es jetzt noch nicht gesagt habe, Google ist richtig, richtig stark geworden in der Beurteilung dieser Linkquellen. Und die wissen natürlich, was scheiße ist, und die wissen auch, was gut ist. Das heißt, wenn ich jetzt von Russenlinks höre oder von PPP-Links, dann weiß ich, dass es eigentlich nicht im Zusammenhang mit positivem Linkaufbau genannt wird, sondern eigentlich immer im Zusammenhang mit Negativ-SEO und mit negativen Linkaufbau. Das heißt, es bewirkt nicht ein Ranking, eine Ranking-Steigerung, sondern es bewirkt genau das Gegenteil, nämlich, dass ihr wirklich rausfliegt vielleicht im Extremfall, wenn ihr noch nicht so stark seid, weil diese Links halt euer Linkprofil so versauen, dass ihr eine Penalty bekommt und rausfliegt aus allem, was organisch halt wichtig ist. Und ja, das ist eine Sache, die extrem ärgerlich ist, wenn ihr dann auf so eine Attacke stoßt oder damit beschossen werdet. Ist aber leider nicht ganz ungewöhnlich. Also es gibt sehr viele Leute, die Agenturen nicht nur beauftragen, selbst für sich sauber zu arbeiten, sondern es gibt auch Leute da draußen, die auf Agenturen stoßen, die gleichzeitig anbieten, dass sie Russenlinks auf die Konkurrenz schießen und damit vielleicht ein paar Plätze einfach frei machen, damit man selbst nach oben springen kann. Und ja, wie wehrt man sich dagegen? Weil die Möglichkeit besteht, Google leugnet das zwar, und ich kann euch nur empfehlen, baut Links auf, und umso stärker die Links sind, wieder das Thema Authority Links, umso sicherer seid ihr gegen die Angriffe von PPP oder Russenlinks oder von irgendwelchen anderen Spammy-Links, die aus irgendwoher negativ auf euch eingeschossen werden. Wenn ihr aber eine schwache Seite habt in Richtung Linkbuilding und ihr kriegt dann so einen Angriff, dann ist es natürlich für euch vielleicht der Todesstoß. Also arbeitet wie eine Marke und habt auch immer im Hinterkopf, dass ihr gegenüber Google rechtfertigen könnt, dass es die guten Sachen gibt und die schlechten Sachen gibt. Und dann seid ihr, glaube ich, auch, selbst wenn ihr beeinflusst werdet, in der Argumentation mit Menschen, und in den Quality-Teams sitzen ja noch Menschen drin, seid ihr immer noch auf der positiven Seite, was die Wahrnehmung von euren insgesamten Bemühungen anbelangt. So, jetzt haben wir eine Stunde mit den Linkarten verbraucht, was erstmal schon ganz cool ist. Jetzt will ich nochmal dazu kommen, wie komme ich zu den Links? Ja, also jetzt habe ich die ja aufgezählt. Die Frage ist aber, wie kannst du die dir jetzt für dein Projekt erarbeiten, oder wenn du als SEO-Manager oder in irgendeiner anderen Form als Online-Marketing-Manager in einer Agentur sitzt oder in einer Firma sitzt, wie kommst du jetzt dazu? Du kannst natürlich, und das ist der erste Schritt, dir die alle selbst erarbeiten. Das ist das Günstigste an sich, glaube ich, dir die alle selbst zu erarbeiten, meinetwegen zu gucken, was hat jetzt die Konkurrenz für Links, da kann man auch die Tools, die SEO-Tools zu benutzen und die nachzubauen in den Kategorien, wo es möglich ist, dir die nachzubauen. Da wirst du eine Menge wiederfinden von dem, was ich gerade probiert habe zu klassifizieren. Wirst du wiederfinden, wenn du zum Beispiel eine Link-Konkurrenzanalyse machst, wirst du halt eine Menge finden. Das ist aber natürlich mit persönlichem Einsatz, Stundeneinsatz und auch Kosten für deine Firma verbunden, weil du natürlich in die Richtung gehst, aber ist immer noch die günstigste Form in Abgrenzung zu dem, was meinetwegen Agenturen oder Freelancer da draußen machen. Das heißt, wenn du selbst keine Zeit hast, weil du schon erfolgreich in deinem Business bist oder weil du jetzt in einer Firma bist und dein Chef jetzt gesagt hat, du bist jetzt der Online-Marketing-Manager und du musst jetzt Erfolg projizieren, und das heißt ja gleichbedeutend, du musst alle Felder im Online-Marketing beackern. Da ist AdWords meistens immer das erste große Thema. Und dann weiß man, SEO muss beackert werden, man hat aber keine Zeit und man hat auch für Linkaufbau keine Zeit. Dann kommt ja der erste Schritt, dass ich sage, hey, Budget habe ich vielleicht, hole ich mir eine Agentur rein oder hole ich mir einen Freelancer rein. Das heißt, das kannst du machen. Da musst du aber mal wissen, dass der natürlich für andere Stundensätze arbeitet als du selbst, auch wenn du dein eigenes Monats- oder Jahresgehalt dagegen rechnest. Das heißt, es ist auf jeden Fall teurer, aber das ist immer teurer, wenn du Dienstleistungen in Auftrag gibst. Also die Möglichkeit hast du. Da solltest du natürlich ein bisschen darauf achten, dass deine Expertise da ist, weil einfach jemand loszuschicken, der den Linkaufbau für dich macht, wo du keine Kontrolle drüber hast, das ist extrem schwierig. Also ich glaube, es gibt ein paar Menschen da draußen, die einen Namen haben und die als Agentur auch so einen Namen haben, dass ihr Linkaufbau vertrauensvoll in die Hände geben könnt. Ich würde Zumago jetzt auf jeden Fall in die Richtung einstufen, natürlich. Aber ich glaube, ich habe auch einfach über die Jahrzehnte unter Beweis gestellt, dass ich in dem Bereich fit bin und auch die richtigen Schritte zur richtigen Zeit mache. Davon gibt es aber auch eine Menge andere da draußen, die eben auch schon ziemlich lange am Markt sind und die euch in dem Bereich helfen können. Ich würde halt nie auf eine No-Name-Agentur vertrauen, die einfach vielleicht über AdWords einfach in den Bereich gestoßen sind, weil das kann halt jeder. Lest auf jeden Fall euch irgendwelche Erfahrungsberichte durch und probiert die Leute, die hinter den Kampagnen stehen oder die Köpfe, die hinter den Agenturen stehen, zumindest mal zu recherchieren, um da eine Meinung zu bekommen, weil Linkbuilding ist wirklich eins der Elemente, wo du richtig verkacken kannst, wenn du in die falsche Richtung marschierst. Apropos richtig verkacken, und da sind wir auch wieder, wenn du selbst Links akquirieren willst, kannst du zu Agenturen oder Freelancern gehen, hatte ich schon gesagt. Du kannst aber auch Vermittlungsplattformen benutzen für vieles, was ich gerade an Linkarten aufgezählt habe. Und da gibt es ja große Plattformen, wo du meinetwegen sagen kannst, du hast 1.000 Euro Budget und die willst du jetzt auf bestimmte Blogs, die meinetwegen da gelistet sind, verteilen und da Aufträge vergeben. Ich kann dir nur sagen, aus meiner Erfahrung, lass die Finger davon, weil das natürlich für alle zugänglich ist. Erstens ist es meistens immer so, dass mehr finanzielles Interesse von den Publikationsplattformen ausgeht, als wirklich als Marke auch selbst wahrgenommen zu werden. Das heißt, wenn ich jetzt ein normaler Blogbetreiber bin und über Food ein Foodblogger bin, dann werde ich mich vielleicht in der Regel nicht bei diesen Plattformen eintragen, weil ich irgendwie den Weg als intelligenter Mensch über die Direktvermarktung eher sehe. Und das sind eigentlich die Ansatzpunkte, die deutlich präsenter sind, als über so eine Plattform jetzt zu kommen. Wer kommt auf so eine Plattform, die diesmal gelernt haben? Und das sind die SEOs. Das heißt, alle, die mit SEO-Gedanken an dieses Thema rangehen, die werden sich in so einen Portalen eintragen. Und deswegen würde ich da nicht reingehen. Und es gibt noch einen anderen Grund, weil ich muss mich ja nur registrieren und komme dann eigentlich an die Basisdaten oder kann einfach mal Budget in die Hand nehmen und komme dann an Basisdaten und wirklich an die Domains, an die URLs. Und das kann natürlich Google und oder andere Suchmaschinen können das auch. Und damit einfach auch erkennen, wer in welchen Bereichen Links vertickt. Und damit ist Tür und Tor offen. Und in so einen Bereichen würde ich halt persönlich nicht arbeiten. Jetzt gab es über die letzten Jahrzehnte ja immer die Möglichkeit, auch über Closed Groups in solchen Plattformen zu arbeiten. Und da ist meine Erfahrung, dass so closed die einfach nicht sind. Es trifft immer Kommerz auf das Verständnis darüber, welche Gefahren eigentlich mit dem Thema verbunden sind. Und nach all meinen Erfahrungen hat sich der Kommerz immer durchgesetzt. Alles, was mal als Close Group angefangen hat, ist irgendwann im Kommerz geendet und ist geplatzt. Und mit der Voraussicht und mit der Erfahrung, die ich in dem Bereich habe, würde ich diese Plattform immer meiden, weil ich glaube, dass da einfach alles in Richtung SEO deutet und alles in Richtung K.O.-Stoß deuten kann. Wenn du nicht das Basiswissen hast, dann ist es so wie eBay. Es macht vielleicht noch Sinn, wenn du Ahnung von SEO hast und jetzt die Quellen wirklich verifizieren kannst und das auch in vielleicht auch ein bisschen breiter gestreuten Closed Groups machen kannst, dass du noch die Chance und die Wertigkeit und die Risiken vor allen Dingen von den einzelnen Links so einordnen kannst, dass du es noch dich trauen kannst. Aber ja, das Problem ist halt, du musst Ahnung haben. Und die meisten Leute haben von SEO nur so allgemeine Ahnung. Und da ist es dann immer schwierig, weil dann kann dir das halt sehr schnell um die Ohren fliegen. Ich würde dir grundsätzlich davon abraten. Okay, kommen wir zu den Kosten. Ist ein weiterer großer Punkt, glaube ich, der so von Interesse immer ist. Zumindest habe ich die Fragen immer in Richtung, was kostet denn das alles? Höre ich ständig. Und deswegen werde ich habe auf der SEO.com schon einen Vortrag dazu gegeben, was eben Content-Marketing kostet. Und da war Link-Building jetzt ein Teil drin. Und ich will den Link-Building-Teil jetzt mal rausnehmen. Und das sind jetzt nur meine Erfahrungswerte. Wenn ihr als Affiliate unterwegs seid, dann ist es natürlich vielleicht noch ein bisschen anders, weil ihr so im kleinen Bereich fischen wollt und wirklich nur kurze Erfolge haben wollt. Wenn ihr wirklich für Marken arbeitet, dann ist es schon ein bisschen anders. Also ich habe die Kosten jetzt gesplittet und einmal will ich damit beginnen, dass ihr privat oder selbst Links akquiriert. Dann könnt ihr natürlich, wenn ihr das für eure Firma macht, immer auf Basis von eurem Jahres- oder Monatssalär runtergerechnet auf eine Stundenbasis immer auch in einen Kostenfaktor umrechnen. Weil eins müsst ihr euch merken, alle Arbeit, die ihr auch leistet, die ihr auch privat leistet, wenn ihr einfach nur selbst als Selbstständiger unterwegs seid, die hat einen Wert. Also wenn mir einer da draußen sagt, oh, das sind da links, die Arbeit, die ich mache, das ist ja, das kostet mich ja nichts, das ist halt Bullshit. Dich kostet das auf jeden Fall was, weil du hast auch als One-Man-Show ganz normale Betriebskosten und du hast Ausgaben und das heißt, du hast auch einen Kostenschlüssel, den du auch als One-Man-Show beachten musst und wenn du dich da hinsetzt und 10 Stunden Link-Building machst, dann hast du einen Kostenschlüssel dafür und den solltest du in jedem Fall mal ausrechnen, um einen Werteraster für deine eigene Arbeit zu bekommen und das ist jetzt abseits von Link-Building. Link-Building ist dann nur ein Thema. Für jeden Teil solltest du das machen. Und sag nicht, dass ein Artikel, den du schreibst, kostenfrei ist, sondern der hat einen Kostenansatz, der ist aber geringer, als wenn du Leute beauftragst, keine Frage. Aber nimm es nicht völlig raus, das ist völlig falsch. Also, ich habe jetzt mal den privaten oder den Inhouse-Bereich genommen als Basiskostenfaktor. Und bei den Inhouse-Leuten kannst du dir deinen Stundensatz selbst ausrechnen. Der wird ja, ich weiß nicht, wo er liegt, vielleicht bei 20 € liegen oder höher, je nachdem, wie du da entlohnt wirst. Die Diskussion über die Bezahlung im SEO-Bereich, die ist ja auch sehr breit gefächert und schon lange nicht mehr da, wo wir sie mal vielleicht 2005 gesehen haben. Das hat sich da auch sehr stark normalisiert und auch ja eigentlich zum Guten normalisiert, glaube ich, weil es auch skalierbar und leistungsfähiger ist, wie es jetzt läuft. Aber wenn du Freelancer bist und du eine One-Man-Show bist, dann glaube ich, dass es immer realistisch ist, selbst wenn du nicht großartig rechnen willst, einen Stundenschlüssel von 39 € einzurechnen, weil nach allem dem, was ich konsumiert habe, sind die meisten Freelancer, wenn ich mal Kostenrechnungen mir angeguckt habe, immer in dem Bereich unterwegs, wenn man realistisch bestimmte Sachen betrachtet. Also, wenn du dann losgehst und bestimmte Linkarten akquirieren willst, wo du nicht Agenturen einschaltest, dann probier diesen Schlüssel einfach gegenzurechnen, gegen die Stunden, die du dann wirklich da sitzt. Und das bedarf natürlich auch einem Zeit-Tracking, wo du auch siehst, dass du für Link-Building meinetwegen so und so viele Stunden im Monat gebraucht hast. Und dann hast du einen Gegenwert dafür. Und das hilft dir auch in der Relation zu dem, wenn du später mal Angebote von Agenturen kriegst, wo du Einsparungspotenzial siehst oder auch denkst vielleicht auf Basis von deinem Stundensatz, ist das gar nicht so weit entfernt, was die Agentur da nimmt. Kann ja auch sein, wenn du jetzt wirklich eine Kostenrechnung gemacht hast für dich als Freelancer und du liegst jetzt meinetwegen bei einer Stunde bei dir bei 79 €, dann wirst du vielleicht merken, dass die Agentur vielleicht gar nicht so sehr viel teurer ist. Aber das zu wissen, ist halt sehr wichtig, um deinen Kostenfaktor beurteilen zu können. Ja, die nächsten Kosten, die entstehen, ist halt, wenn du das Ganze über Agenturen machen lässt und im Linkaufbau, abseits jetzt, sage ich mal, von den Linkaufbauagenturen, die das oftmals auf Basis von Link abrechnen, sind die Agenturen, die ich kenne, die im Freien, in der freien Recherche von Links unterwegs sind oder die auch im Bereich Blogger Relation unterwegs sind, rechnen nach Stundenbasis ab, weil du kannst nicht nach Erfolg so richtig abrechnen, weil du nicht immer genau weißt, wie sich die Crowd oder die Linkgeber in einem bestimmten Bereich verhalten. Das heißt, das ist das Risiko total auf der Agenturseite. Weil es so ist, rechnen die meisten Agenturen auf Stundenbasis ab. Und da liegt nach meiner Erfahrung der Stundensatz immer so zwischen 80 und 150 €. Und ich habe damals in meinem Vortrag auch schon gesagt, und da bin ich ein bisschen für gebasht worden, das fällt so ein bisschen eigentlich von Nord nach Süd. Das heißt, der Preis im Norden wird in der Regel günstiger sein als im Süden und es fällt auch von Osten in Richtung Westen und dann natürlich in der Verbindung der einzelnen Richtung auch miteinander. Variiert aber natürlich, ja, so auf Basis der Landkarte, variiert aber natürlich auch mit der Autorität der Agentur, die sich dahinter verbirgt. Ein Freelancer oder eine No-Name-Agentur wird halt in der Regel preiswerter sein als eine Agentur, die schon einen Namen hat, weil den hat sie sich ja auch erarbeitet und sowas muss ja auch indirekt wieder bezahlt werden. Das heißt, geht einfach von 80 bis 150 € aus, in dem Range wird es auf jeden Fall stattfinden und dann könnt ihr euch ja ausrechnen und das ist immer der Schritt, der dann fehlt. Wenn Leute halt 2 Tage für euch arbeiten, dann sind das 16 Stunden auf einem normalen Arbeitstag berechnet und dann das mal 100, wenn ich jetzt mal einen Schnitt nehme, um es mal einfach zu machen, dann bin ich halt bei 16 Stunden bei 1600 €. Also willkommen in der Realität. Und da sind viele Leute ja in der Denke schon raus. Aber das ist das, was Marketing ausmacht. Und das kannst du für eine Zeitungsanzeige, eine einseitige oder eine halbseitige, da bist du ja locker bei dem Betrag. Oder bei einer Radiowerbung oder auch bei einer AdWords-Schaltung bist du auch locker in dem Betrag. Und du kriegst nur einen anderen Wert dafür, ob der dann wirklich performt, auch in AdWords, kann dir ja auch keiner so richtig sagen. im Link-Building kannst du es zumindest sehen über die Zeit, wenn die Agentur sauber arbeitet. Und ich hatte es ja schon angerissen, wenn wir bei den Kosten sind, gibt es auch aktuell wieder, war ja eine Zeit lang in der Link-Lähmung auch weg, gibt es wieder Agenturen, die da draußen sich ausschließlich auf Link-Building spezialisiert haben. Und die rechnen dann doch schon noch teilweise auf Link-Basis ab, also wirklich auf Einzellink ab, was natürlich skalierbarer ist so ein bisschen, aber was eben auch nur ein Bereich ist und was natürlich auch immer ja nur den Range anbelangt, die die Agenturen denn haben. Aber es kann natürlich attraktiv sein, sei es im Zwischenhandel für die Agenturen, die dann an Kunden meinetwegen das weiterverticken oder die es im Zwischenhandeln. Die Pyramide ist ja relativ breit. Du weißt halt nicht, ob die Agentur, die da draußen was anbietet, in der Nahrungskette ganz hinten steht oder ganz vorne steht. Und so werden immer wieder Provisionen draufgeschlagen oder irgendwie Trust-Faktoren draufgeschlagen und damit weißt du nicht, ob es kostengünstig oder kostengering ist. Nach meiner Erfahrung ist es so, dass bei den Link-Agenturen, die auf Link-Stückzahl abrechnen, die Links zwischen, naja, ich sage mal 500 bis 800 und 5000 Euro liegen. Das ist so der Range, den ich so kenne und den ich aktuell auch auf dem Schirm habe. Wir machen ja auch ein bisschen Link-Building in dem Bereich, ein bisschen mehr sogar. Aber das ist so der Range, den ich kenne. Und jetzt wird der ein oder andere sagen, vielleicht ja 500 Euro, das ist ja richtig teuer. Ich habe ein Budget von vielleicht 1000 Euro im Monat, da kriege ich zwei Links. Ja, da kriegst du zwei Links. Das ist die Realität. Und da gehör genau hin. Genau so ist es. Und wenn du jetzt auf der anderen Seite von 500 redest, habe ich ja eben auch noch eine Null rangehangen, nämlich 5000. Und habe ich vorhin von Trust, von Authority Links geredet? Glaube ja. Das heißt, wenn du eine große Publikation hast, die eine hohe Sichtbarkeit hast und du kriegst einen Artikel auf der Seite und einen Link auf der Seite in dem redaktionellen Inhalt, und dann musst du halt bereit sein, für den Trust, den die haben, auch richtig in die Tasche zu greifen. Dann wirst du vielleicht ungefähr bei, ja, vielleicht 2.500, 3.500 Euro liegen. Das sind so die Währungen, die da draußen aktuell gezogen werden. Natürlich auch darunter, wenn der Trust entsprechend geringer ist. Und jetzt denkst du dir natürlich 2.500 bis 3.500. Da ist ja immer noch 1.500 Lücke zu den 5.000. Es gibt noch so, ja, Add-ons, sage ich jetzt mal. Und das ist so die Königsklasse eigentlich im Link-Building, wenn wir über Kosten auch reden. Und das ist so, es gibt die normale Publikation, die geht dann durch irgendein Raster oder auch durch irgendeine uninteressante Unterkategorie. Und es gibt noch das Add-on der Top-Kategorien. Das heißt, ihr lauft in einer sehr besucherstarken Kategorie auch ganz normal durch den Stream, was nicht immer gängig ist, sondern manchmal kommt ihr einfach nur als URL raus und ihr lauft gar nicht durch den Stream. Das heißt, ihr habt in dem Bereich die Möglichkeit, Besucher zu bekommen über den Artikel auch noch, weil es ja wie eine Publikation ist und ihr kriegt noch diesen Link. Und dann gibt's noch als Special Add-on, dass ihr über die Startseite lauft. Und dann könnt ihr euch diesen Faktor von mehr Besucher, mehr Traffic auf der Seite, mehr Trust auf dem Link ja selbst hochrechnen. Und wenn der Artikel auch noch cool ist, kriegt ihr vielleicht noch Verlinkungen auf den entsprechenden Artikel und damit mehr Trust auf euren Link, der eigentlich auf dem Artikel drauf ist. Und so spielt sich das Thema natürlich hoch und so wird die ganze Sache abgefeiert. Und jetzt könnt ihr mal hochrechnen, wenn ihr im Monat 10 Links aufbauen wollt, in der 5.000 Euro Kategorie, dann seid ihr bei 50.000 Euro. Da seid ihr im Jahr bei 600.000 Euro. Willkommen in der Realität in hochumkämpften Bereichen. Natürlich geht's alles auch eine Nummer kleiner, aber so sehr viel kleiner, wenn ihr denn wirklich auch als Platzhirsch euch Marktanteile erobern wollt und dauerhaft die auch erhalten wollt, dann ist das der einzige Weg. Sorry. Vielleicht noch ein Mittelraster in dem Bereich 1.500 bis 3.000. Aber darunter wird schon relativ schwierig, wenn wir wirklich von Authority Links reden. Und wir sind als Agentur wirklich dazu übergegangen, fast ausschließlich nur noch diese Authority Links zu handeln und zu verkaufen, weil es halt einfach das ist, was zurzeit wirklich zieht. Man kann die immer noch ein bisschen mit kleineren Links füttern, damit es auch nicht so auffällt. Aber im Kern sind die Authority Links die, die wirklich einen Bums machen und die eigentlich den Link-Building-Effekt haben, den wir so aus den Jahren 2010 und davor kannten. Nämlich, ich schicke ein Paket von 20, 30, 40, 50 Domains darauf, egal wie scheiße die waren, und es gibt einen Peak in meinem Keyword-Cluster. Das ist genau das, was mit Authority Links aktuell passiert. Ja, jetzt habt ihr mal ein paar Preise gehört. Ich bin gespannt auf eure Reaktion. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Oder wie gesagt, der Weg über Facebook als persönliche Mitteilung steht euch jederzeit offen. Ich bin da überhaupt nicht kontaktscheu, sondern will gerne mit euch darüber diskutieren, weil ich natürlich auch nur meine Erfahrung euch mitteilen kann und nicht das mitteilen kann, was ihr vielleicht an Erfahrungen habt. Und das ist ja vielleicht grundsätzlich anders. So, dann kommen wir mal zu den Modalitäten als weiteren Zwischenpunkt. Und da habe ich jetzt hier ganz oben Mieten oder Kaufen. Das ist ja die grundsätzliche Diskussion. Früher wurde halt in alten Zeiten, gab es sehr viele Leute, die die Linkplätze monatlich abgerechnet haben und sozusagen vermietet haben. Das heißt, wenn du keine Kohle mehr bezahlt hast, war der Link weg. So ein bisschen AdWords-mäßig. Das hat sich jetzt so ein bisschen ausgeschlichen. Gibt noch ein paar, die große Seiten noch haben, die auch truststark sind, die dieses Konzept durchgehalten haben. Aber die meisten rechnen eigentlich im Kauf ab. Das ist so meine Erfahrung. Das heißt, du zahlst einmal für einen Link und mietest ihn nicht und er ist dann in der Prognose relativ dauerhaft auf den Seiten. Und das ist ja die Diskussion. Du gibst jetzt meinetwegen 5.000 Euro, weil du das einen High-Level-Link kaufst, aus einmalig für den Link. Dann fragt der Kunde natürlich, ja, wie ist denn die Garantie dafür? Gibt es eine Bestandsgarantie? Gibt es einen Vertrag? Nö, gibt es in der Regel nicht. Und so ist der ganze Markt geschnitzt. Es gibt halt wenig Spuren in dem Bereich und das auch aus gutem Grund. Aber die Ableitung ist halt einfach, wenn du in einer großen Publikation einen Artikel bekommst, der auch vielleicht durch die Kategorie gelaufen ist oder über die Startseite gelaufen ist oder auch gar nicht vielleicht durch die Kategorien gelaufen ist, gibt es für die Publikationsplattform keinen erkennbaren Grund, für mich zumindest nicht, diese Seite wieder aus dem Index zu nehmen. Da kann es vielleicht mal eine große Bereinigungswelle geben, ja, dann trackt man diese Links ja und dann sieht man, dass die entfallen sind. Das sollte man in jedem Fall machen, durch entsprechende Link-Tracking-Tools zu gucken, ob diese Seiten denn noch und die Links Bestand haben. Das sollte man in jedem Fall machen, aber es gibt eigentlich keine Garantie. Bei den teuren Links muss ich mal eine Ausnahme machen, weil die meisten, egal ob die jetzt über Linkagenturen kommen oder ob die zwischengehandelt wären, da wären oftmals Jahresgarantien ausgesprochen oder Ersatzgarantien. Das ist dann schon so, wo es eigentlich ein bisschen sicherer wird. Aber in den Zeiten, wo ich jetzt Linkbuilding mache und das ist wirklich jetzt auch so in diesem Authority-Linkbuilding, wirklich jetzt sind es schon ein paar Jahre, habe ich ja fast gar keinen Ausfall. Wenn Ausfälle da waren, dann war es fast immer ein Relaunch und da waren die Platzierungen so stark, dass die einfach irgendwie durch das, ihr wisst selbst, wie Webdesign entsteht und Relaunches entstehen, dass da einfach ja die Wertigkeit nicht gesehen wurde. Und dann kriegt man die aber ziemlich schnell nachgesetzt oder sie sind auch wirklich weg, weil keiner mehr mit dir redet und dann kriegst du einen Ersatz, wenn du in dem Jahresbereich drin bist. Aber das ist einmal passiert, muss ich sagen, wo ich es selbst mich erinnern kann. Und sonst haben die Dinge immer Bestand. Und selbst wenn ich Links kaufe, was ich ja auch mache für die Projekte, die ich da draußen teilweise auch selber noch betreibe, dann gucke ich auf die Autorität, track die und dann lehne ich mich zurück, weil ich einfach keinen Grund sehe, warum diese URL aus der Domain entfernt werden sollte. Sehe ich keinen Grund. Es gibt eigentlich ja nur einen Grund dafür, dass die selbst auch Inhalte schaffen wollen und die auch über ihre PIs auch grundsätzlich neben dem Linkbuilding ja noch vermarkten. Das heißt, da ist ja natürlich entweder so ein Peak-Aggregat dran oder es ist Longtail. Das heißt, irgendwo kommt ein bisschen Traffic auf die Seite und da gibt's gar keinen Grund, den abzuschalten. Kenne ich zumindest keinen. So, Bestandsgarantie habe ich durch. Natürlich gibt's auch direkte Verträge. Das ist auch eine Sache, wenn du jetzt wirklich an jemand kommst, mit dem du jetzt eine direkte Kooperation machst. Und das ist aus meiner Erfahrung oftmals so, dass das nicht aus SEO-Sicht entsteht, sondern du sitzt jetzt als SEO in irgendeinem Marketing-Meeting und du weißt, dass ein Marketing-Deal auf anderer Ebene abgehandelt wird. Wo du als SEO natürlich irgendwie die Ohren aufmachst und denkst, macht es da nicht Sinn, irgendwie noch einen Link irgendwie zu platzieren? Und dann gibt es im Zuge von diesen Absprachen meistens so Verträge, weil das natürlich immer so ein bisschen Barter-Deals auch sind, die zwischen zwei großen Firmen meinetwegen gemacht werden. Und da sich denn einen Link mit aufzubauen und da das in den Vertrag mit reinschreiben zu lassen, das ist durchaus sinnvoll und dann hast du was in der Hand. Aber das sind Sachen, die nicht im standardisierten Linkbuilding ablaufen, sondern die wirklich so unter der Hand und über andere Wege gemacht werden. Und dann weißt du ja selbst um die Verträge und dann weißt du auch, wie sicher das ist. Das Hauptproblem am Linkbuilding ist immer natürlich, ja, wie hoch ist die Chance auch, da irgendwie was einzuklagen oder was ganz nach oben zu legen, dass es vor Gerichte kommt. Grundsätzlich ist es in dem Bereich, glaube ich, ist die Gefährdung nicht so hoch, weil keiner offen damit hantieren will, dass man mit Linkbuilding in Kontakt gebracht wird. Also welchen Sinn soll es haben? Also wenn der Link jetzt weg ist, dann ist natürlich der Shitstorm, der prognostiziert werden kann, wenn ich mich in der öffentlichen Schlammschlacht irgendwie um einen Link streite, natürlich viel schlimmer, als wenn ich diese, sagen wir mal jetzt 5.000 Euro einfach abschreibe. Ich glaube, da würde ich mich nicht drauf einlassen. Deswegen ist alles, was in dem Bereich Linkbuilding ist, ziemlich ja eine wackelige Kiste. Aber nach der Erfahrung funktioniert sehr gut und ich glaube, dass es auch begründbar ist, da entsprechendes Vertrauen zu haben, weil halt eine große Tageszeitung kein Interesse daran hätte, deinen Artikel einfach abzuschalten. Jetzt wollte ich noch ein anderes Thema irgendwie, das habe ich jetzt hier nicht auf dem Zettel, das ist mir gerade beim Reden eingefallen, ist jetzt aber nicht irgendwie mehr so präsent. Vielleicht fällt es mir beim Reden noch irgendwann mal ein, dann werde ich es nochmal nachschieben. Scheiße. Nee, fällt mir jetzt nicht ein. So, noch ein bisschen Allgemeines zum Thema Linkaufbau. Nachdem wir jetzt ja schon viel durchgegangen sind. Es gibt einen grundsätzlichen Unterschied zwischen Leuten, die Marken aufbauen und die für Unternehmen arbeiten und Affiliates da draußen. Und alle, die jetzt vielleicht schon die anderthalb Stunden zugehört haben und als Affiliate unterwegs sind, die werden spätestens bei dem, wo ich über Kosten geredet habe, vielleicht schon die Ohren und den Verstand zugemacht haben, weil sie gedacht haben, was labert denn der Jank da? Klar, also es gibt eine grundsätzlich andere Herangehensweise, weil eine Marke darauf bedacht ist, über eine längere Zeit eine Marke zu werden. Das ist also ein Prozess und der ist halt irgendwie marketingmäßig viel breiter aufgestellt, als wenn ich als, und da sage ich jetzt mal absichtlich 0815 Affiliate, rausgehe und sehr, sehr viele Projekte in der Regel ja mache, die mit einem kurzen Zeitansatz schnell rein, schnell raus, SEO-mäßig vielleicht nach dem Raster schnell und hektisch reich werden da draußen stattfinden. Also wenn ich eine Seite baue zu einem Nischenthema, und da ist ja schon eigentlich so die Krux eigentlich schon da drin, da würde sich vielleicht eine große Marke jetzt nicht so sehr mit beschäftigen. Also wenn ich mich in einem Nischenthema platzieren will, dann ist es natürlich möglich, schnell und hektisch reich Artikel zu schreiben, eine Plattform hochzuziehen und dann mit spammy Foren-Links oder anderen spammy Geschichten irgendwie zumindest für einen kurzen Buzz zu erzeugen, der es mir ermöglicht, vielleicht ein Viertel oder ein halbes Jahr zu einem Keyword zu ranken. Und ich will auch nicht mal ausschließen, dass es in dem Bereich auch möglich ist, länger zu ranken, weil das halt eine Nische ist und Google in der Nische überhaupt gar kein Interesse hat, da einen großen Fokus anzulegen. Also das funktioniert in der Regel, zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wo irgendein Produkt, was bis jetzt noch in der Nische war, von bestimmten Marken entdeckt wird, dann hauen die Marken meistens ja die kleinen Affiliates weg. Das ist für die aber auch okay, weil die dann wieder weiterziehen. Das ist ja so irgendwie diese Heuschreckenmentalität und das ist grundsätzlich auch anders. Das heißt, wenn du als Affiliate unterwegs bist, dann zählen diese ganzen Kostenraster für dich natürlich ein bisschen weniger. Dann wirst du in anderen Bereichen unterwegs sein und wirst dir natürlich immer noch überlegen, für 1.000 Euro, die ich ins Linkbuilding stecke, möglichst viele Links zu bekommen. Guckst natürlich, weil du ein bisschen Ahnung von SEO hast, als SEO-Affiliate zumindest, ein bisschen auf die Trust-Werte. Aber im Kern wirst du natürlich für die 1.000 Euro probieren, nach altem Schlüssel möglichst viele Links zu bekommen. Und die Erfahrung, muss ich auch sagen, wenn ich mir die Projekte teilweise angucke, für die kurze Sicht sind die Resultate sehr, sehr gut. Aber wenn ich halt für eine Marke und für ein Brand arbeite, dann würde ich so nie arbeiten, weil die Chance da, Spammy-Signale zu erzeugen, wirklich scheiße sind. Und das fällt mir am Ende des Tages auf die Füße. Ja, das ist ein Unterscheidungsbereich, klar. Den muss man wissen. Und der ist auch wichtig, glaube ich, um diesen Unterschied beurteilen zu können, wie bestimmte Leute in dem Bereich auch arbeiten. Und beides ist legitim. Was mich so ein bisschen wundert, ist halt einfach, dass so viele Leute, die im Affiliate-Bereich unterwegs sind, immer noch diese kurzfristige Denke haben und nicht nach dem Idealo-Muster einfach sagen, okay, ich bin in der Nische jetzt so aktiv, ich will jetzt der Platzhirsch werden und ich will eine Marke werden in meiner Nische, sondern es eigentlich grundsätzlich eigentlich immer mehr den Ansatz gibt, wo ich ziehe dann weiter, als zu sagen, ich gebe mir Mühe, um da jetzt wirklich Platzhirsch in dem Bereich zu werden. Das verstehe ich grundsätzlich nicht. Meine Denke ist da ein bisschen anders. Ich würde probieren, immer die Nische so massiv wie möglich zu besetzen, um dann groß zu werden. Auch wer weiß, wo es denn hindriftet, als jetzt zu sagen, quick and dirty rein und dann verkaufe ich's. Das ist alles nicht so sicher. Ich lebe da mal nach dem Motto, okay, wenn ich jetzt nach Hause komme und jetzt mich auf bestimmte Affiliate-Projekte stürze oder stütze, auch mein finanzielles Einkommen darauf stütze und meine Familie versteht sowieso nicht, was ich da so richtig mache und ich komme jetzt nach Hause und bin jetzt meinetwegen, weil bestimmte Updates in Google und Co. wieder gelaufen sind, jetzt unter die Räder gekommen und da sind ja gerade mit Panda und Pinguin eine Menge unter die Räder gekommen. Da will ich nicht nach Hause kommen und sagen, du, hier sind meine 10 Seiten abgerauscht, die jetzt unsere Hausrate irgendwie bezahlen. Das wäre mir irgendwie zu heikel, sondern ich würde schon eher einen Fokus haben, wo ich eine gewisse Stabilität auch nachweisen kann. Und dann kann es immer auch nochmal nach hinten losgehen, aber es ist noch anders, als wenn ich jetzt hier diese Quick and Dirty Affiliate-Projekte eigentlich so nehme. Dann, ja, allgemeines will ich noch das Thema Anchor-Texte behandeln. Natürlich gibt es immer die Diskussion und war ja auch Teil des Pinguin-Updates zu gucken, haben die Leute jetzt spammy gelinkt, aber haben die eben auch hart mit den entsprechenden Anchor-Texten auf die Seite gelinkt. Und da ist ja vielen Leuten auch eine Menge um die Ohren geflogen, weil sie immer wieder mit dem Term halt direkt hart verlinkt haben aus den Artikeln raus. Und da ist meine Empfehlung jetzt nach all den Sachen, die wir gemacht haben. Es gab mal so eine Zeit Linklähmung, da haben wir auch auf Kundenwunsch nur noch auf die Startseite verlinkt und haben dann natürlich so das gehabt, dass von der Startseite der Juice so auf die Einzelseiten verteilt wurde. Ja, das war ein Ansatz, aber wenn du direkt auf eine Seite mit einem starken Link verlinkst, und auch noch mit einem Anchor-Text, der irgendwie passt, dann ist es immer noch das, was die meiste Reaktion hervorruft. Und da muss man halt ein bisschen Fingerspitzengefühl haben. Nach dem, was wir machen, und das ist nur eine Sache, wie wir jetzt daran gehen, liegt die Menge an harten Anchor-Texten, auch verteilt über, jetzt nicht nur ein Anchor-Text, sondern verteilt über ein Cluster von Keywords bei 10-20%. Und alles, was darüber hinaus ist, sind Texte, die meinetwegen Redakteure frei festlegen können oder die auch völlig frei irgendwie abseits von jeglichem Term irgendwie gesetzt werden. Und das ist auch okay und das ist gewollt. Wir beachten nur, dass wir irgendwie diesen Schlüssel von 10-20%, dass wir uns in dem Range bewegen. Und das ist natürlich auf Einzelseiten genauso. Da ist es aber so, dass wir manchmal eben doch abweichen, weil wir natürlich Trust auf die Seite kriegen wollen. Da haben wir manchmal eine Ratio von 1-3, aber die würde ich auch nicht überschreiten, weil ich ja sonst schnell wieder in die Petrouille komme, denn auf der Einzel-URL, und für die zählt ja das Signal für Panda und die Penalty auch, dass ich da denn in den Bereich komme, zu stark harte Anchor-Texte einzusetzen. Deswegen würde ich immer mit 2 Weichen anfangen, dann einen harten hinterher schicken. Das funktioniert nach meiner Erfahrung ganz gut. Vielleicht machst du auch 1-5, um es ganz sicher zu machen. Darunter, also eine höhere Schlagzahl, würde ich aber nicht gehen, weil dann es wirklich wieder, zumindest von der Gefühlslage von mir, ich habe da keine wissenschaftliche Studie, wirklich dazu führen kann, dass ich ein ungutes Gefühl bekomme. Und das ist dann immer so, dass wenn es halt auf Basis von der Arbeit, die du denn da machst. Und meinetwegen, du hast jetzt 3 starke Links von Authority-Seiten, die auf dich verlinken und du kriegst so einen richtigen Bass, weil du jetzt mit 3 harten Anchor-Texten verlinkst, dann geht es oftmals steil nach oben. Aber meine Erfahrung zeigt eben auch, dass es, nachdem Google das richtig bewertet hat, auch genauso steil wieder nach unten geht. Du musst dann keine Penalty direkt bekommen, aber du bist dann auch nicht schlauer als vorher. Und das ist halt nicht Ziel der Sache. Dann will ich noch sagen, im allgemeinen Thema, die Linkplatzierung ist noch wichtig. Habe ich ja vorhin schon mal angeschnitten, als wir uns über Blogs und Footer-Links unterhalten haben. Die Platzierung eines Links auf einer Seite ist für mich mega relevant. Das heißt, ich habe ja mal auch im Sumago-Blog, könnt ihr gerne googeln, wenn euch das interessiert, über das Schaufensterprinzip geschrieben. Und das ist eine Sache, daran orientiere ich mich noch sehr stark als SEO auch. Boah, sorry, wenn man so lange redet. Dann macht der Magen einfach, zieht total viel Luft. wo war ich stehen geblieben? Also Linkplatzierung, genau. Also für mich ist Schaufensterprinzip da wichtig und nicht nur in der Platzierung des Inhaltes, wenn ich also Termengewichtung auf einem Dokument habe, dass ich da das Schaufenster, also alles, was above the fold ist, halt priorisiere. Nein, für die Links ist es genauso. Für mich ist es der Schlüssel ganz einfach, wenn du ein Schaufenster hast und willst den Leuten, die da dran vorbeigehen, das anbieten, was dir wichtig ist, dann wirst du die wichtigen Sachen halt ins Schaufenster legen, oder? Weil die dir wichtig sind, weil du entweder das schön darstellen kannst mit den Produkten, die da sind. Die sind wichtig, weil sie gerade trendy sind oder sind sehr margenträchtig und du kannst damit viel Geld verdienen oder sie müssen halt dein Lager entlasten und du willst sie einfach loswerden. Es gibt ja viele Möglichkeiten, warum du irgendwas anbietest, aber du willst es immer loswerden. Das heißt, du willst es als erstes zeigen. Wenn also ein Link in einem Schaufenster drin liegt, und das ist der Bereich Above the Fold auf einer Seite, dann ist der in meiner Wertigkeit deutlich höher als der Link, der meinetwegen im letzten Drittel oder sogar im Footer gesetzt ist. Und wenn du dieser Gesetzmäßigkeit folgst, ja klar, dann landest du am Ende des Tages bei dem Footer-Link, der halt nicht mehr wert ist. Und ich glaube, die Logik ist ganz cool. Und wenn du die einfach mal auch Argumentationsketten anguckst von SEOs aus der Vergangenheit, wie Informationsarchitektur auf Seiten grundsätzlich aufgebaut ist, dann sind die Links, die in der Startnavi, also in der Hauptnavigation drin sind, eigentlich die stärksten Links in dem ganzen hierarchischen Konstrukt der Seite. Und der Logik für die interne Verlinkung folgend ist auch natürlich die externe Verlinkung. Also für mich ist das nur logisch. Und manche Sachen sind ja im SEO einfach logisch. Das liegt jetzt vielleicht daran, dass ich schon so lange in dem Bereich unterwegs bin. Aber was meine Einstellung grundsätzlicher ist, ist, dass ich eigentlich es hasse, wenn Leute immer datengetrieben Beweise für irgendwas haben wollen. Zumindest bei Leuten, die schon lange in dem Bereich unterwegs sind. Da finde ich es total komisch, weil es so viel Intuition und Erfahrungswissen eigentlich geben müsste, um diese ganzen Ketten nicht mehr haben zu müssen, sondern einfach Ableitungen zu machen, die logisch sind. Also ich muss ja nicht irgendwie einen Eselsweg gehen, sondern ich komme einfach mit meinem gesunden Menschenverstand zu der Erkenntnis, dass meinetwegen bestimmte Linkarten scheiße sind. Da muss ich nicht eine wissenschaftliche Studie machen, sondern es entwickelt sich so ein intuitives Raster in meinem Kopf, wo ich erstmal ganz gut bedient bin. Und da ist es ja auch eine Kosten-Nutzen-Relation, weil alles, wo ich jetzt noch wissenschaftliche Studien mache, abseits von dem, dass ich vielleicht irgendwo das publizieren will, kostet mich ja Zeit und damit auch Geld. Und das will ich gar nicht machen. Das heißt, alle, die noch nicht in dem Bereich unterwegs sind, die gucken vielleicht noch viel mehr auf das Thema, verlassen sich aber vielleicht auch auf die Leute, die dieses Erfahrungswissen mit sich rumtragen, wie diesen Podcast zum Beispiel. Ich glaube schon, dass es für die Leute oder dich da draußen eine Möglichkeit ist, jetzt zu sagen, okay, dem Young, der ist schon so lange dabei, dem vertraue ich. Wenn der das sagt, dann wird das stimmen. Auch wenn das wissenschaftlich nicht hundertprozentig bewiesen ist. Und du kannst es ja dann immer noch matchen. Du musst mir ja nicht hundertprozentig vertrauen. Aber du wirst ja dann mit den Erkenntnissen, die du meinetwegen in meinem Podcast jetzt gehört hast, Blogartikel anders lesen, weil du die beiden Informationen gegeneinander ausspielst und dann sagst, oh, entweder hat der Young da recht gehabt oder nee, das ist jetzt konträr zu dem, was der Young gesagt hat. Da informiere ich mich jetzt nochmal weiter. Also ich bin überhaupt nicht der Fan davon, dass du jetzt irgendwelchen Leuten oder mir auch einschließlich hinterherlaufen sollst mit den Erkenntnissen. Aber es lohnt ja, wenn Leute irgendwie 20 Jahre in dem Bereich oder knapp 20 Jahre unterwegs sind, vielleicht auch ein bisschen auf die Intuition von den Leuten zu hören. Aber natürlich auch dann auf mehrere Leute zu hören und nicht nur auf einen zu hören. Ja, das zum Thema Linkplatzierung und Wertigkeit. Da könnt ihr gerne in die Kommentare auch nochmal entsprechend was zu schreiben, wenn ihr da andere Erkenntnisse habt. Oder ihr guckt euch einfach das Schaufensterprinzip mal ein. Ich werde es auch in die Shownotes nochmal reinpacken. So, dann sind wir eigentlich durch. Wir sind jetzt bei einer Stunde 41. Also ich kann euch warnen, bei 3 Stunden werden wir nicht landen. Aber so 2 Stunden reiße ich vielleicht noch, wenn ich dann jetzt die Abhandlung mache. Und das ist der Ausblick. Das ist mir eigentlich das Wichtigste. Wo geht die ganze Sache hin? Ich habe ja jetzt eine Menge Sachen gesagt und ich habe auch, glaube ich, nicht verschwiegen, dass mein Hauptfokus in Richtung Authority Links geht, weil es natürlich skalierbar ist und weil es funktioniert, wie Hölle funktioniert und weil es natürlich in meiner Agenturwelt sehr viele Kunden da draußen gibt, die entsprechende Budgets haben, die diesen skalierten Weg gehen können. Deswegen bin ich da ein totaler Verfechter von und gehe diesen Weg auch relativ massiv, auch im Zusammenspiel mit allen anderen Dienstleistungen, weil wir sind keine reine Linkbuilding-Agentur, aber zurzeit sind 20% unseres Umsatzes schon Linkbuilding im Bereich dieser Luxus, Edel, Quality Links. Und mehr würde ich es auch nicht machen, weil wir natürlich sehr stark im Content Marketing noch verankert sind und in der Betreuung und der operativen Umsetzung verankert sind. Und deswegen würde ich die Wertigkeit jetzt ja eigentlich nicht hochsetzen wollen. Die geht dann vielleicht automatisch hoch, weil die Agentur auch hochgeht. Das heißt, 20% sind ja dann irgendwie dann doch ein anderer Umsatzwert, wenn die Agentur größer wird. Aber an meinem Raster als Unternehmer würde ich die 20% ungern überschreiten wollen. Vielleicht maximal 30 ist in meinem Denkmodell, aber mehr würde ich auch nicht machen wollen, weil ich halt mich sehr stark in Richtung Media entwickeln will und holistische Landingpages. Das soll so das Steckenpferd sein. Aber auch da ist es ja hilfreich, holistische, geile holistische Landingpages mit geilen Links zu beschießen. Hölle. Ja, Ausblick. Wenn ich jetzt von Authority-Links rede, und da will ich mich jetzt mal drauf beschränken, und das ist ja so der Breakpoint, der vielleicht passieren kann. Alle Sachen, die ich bis jetzt erlebt habe im Linkbuilding oder im SEO grundsätzlich, sind irgendwann auf Basis von Kapital pervertiert worden. Wir hatten also das Pinguin-Update, wo Google es ja mega, mega pfiffig gemacht hat, zu erkennen, was Spam eigentlich ist, was Spam-Links sind, was Spam-Link-Quellen sind und es auch geschafft hat, Leute in diese Link-Building-Starre reinzuversetzen, in diese Lähmung reinzuversetzen und sie auch dazu zu bringen, zu petzen. Also da war ja alles mit bei. Jetzt stelle ich mir die Frage, die Links, die damals da waren, die waren ja eigentlich gut erkennbar. Das heißt, selbst wenn ich jetzt davon ausgehe, dass irgendein Quality Raider jetzt Links bewertet hat oder Domains bewertet hat, auch auf Trust im Zusammenhang mit Links. Also irgendein Mensch hat auf diesen Link geguckt. Dann war es relativ schnell klar, dass diese Linkquelle halt spammy war. Das war in, glaube ich, 80% der Fälle, die damals aus den Zeiten 2000 plus gekommen sind, eigentlich immer der Fall. Da hat es Google relativ leicht gehabt. Wenn wir jetzt in den Bereich kommen, wo Quality-Links halt da sind, die wirklich Sichtbarkeit haben, die wirklich große Publikationen sind, die Teil des großen und vertrauenswürdigen Internets sind, dann ist es natürlich viel, viel schwieriger für Google zu sagen, nee, da gehe ich jetzt mal gegen vor. Was es nicht ausschließt, muss ich sagen, wenn irgendeine Publikation jetzt übertreibt in dem Bereich und das fällt jetzt sehr stark auf und ein paar Publikationen, eine von denen habe ich vorhin nicht genannt, könnt ihr mich nochmal anfragen, übertreiben es da in dem Bereich sehr stark, dann wird vielleicht Google in dem Bereich ein Exempel statuieren. Wenn du aber ganz normal redaktionell arbeitest und es jetzt nicht erkannt werden kann, gerade in diesem Zusammenspiel mit Native Advertising und anderen Werbeformen, die da noch aktuell sind. Auch PR-Arbeit ist ja auch eine Form, wie ich an diesen Artikel rankommen kann. Muss man jetzt nicht immer unter Linkbuilding claimen. Dann ist es natürlich fast unmöglich für Google, da jetzt irgendwie ja zwischenzuschießen. Weil wie soll es gehen irgendwie? Du kannst natürlich, selbst wenn du den Hinweis kriegst, und der wird ja bei Google auflaufen, ich meine, das, was ich euch hier erzähle, das weiß Google natürlich auch. Die sind doch nicht bescheuert, sondern die sehen doch, wie es funktioniert. Ich glaube nur, dass es kein Raster gibt. Also klar, Exempel statuieren und damit mit Psychologie wieder arbeiten, wird eine Maßnahme sein, die sie gehen werden. Aber das wird nicht die breite Masse betreffen. Und weil sie es nicht können, stelle ich mir natürlich eine Frage, wie will man reagieren oder will Google überhaupt reagieren? Weil ich habe ja vorhin mal so einen Satz gesagt und der kommt ja von Google, nämlich diesen Satz, und den wiederhole ich gerne, die Marken sind nicht das Problem, sondern sind die Lösung. Das heißt, wenn ich jetzt als Marke oder als Unternehmer, als Firma in der Lage bin, mir Authority-Links zu kaufen von großen Publikationen, egal ob das jetzt eine rechtliche Komponente hat oder nicht. Und ich nehme jetzt für einen Link wohlweislich, weil ich auch als Google weiß, dass diese Links am Markt zwischen ja 500 und 5000 Euro gehandelt werden, in die Hand und prognostiziere jetzt mal in einem sehr umkämpften Bereich, dass Leute jetzt sehr 10 Links aufbauen in einem bestimmten Thema für 5000 Euro im Monat pro Stück, also 50.000 Euro investieren. Wem ist denn das möglich? Das ist nur Marken möglich, wenn ich bestimmt Geld in die Hand nehme oder wenn ich zumindest ein Budget habe, was das ermöglicht. Und damit habe ich auch nicht ein kurzes Interesse, sondern habe ein Interesse, sicherlich einen Markt zu besetzen. Und der Satz, den Google gesagt hat, der mündet doch eigentlich genau in diesem Thema. Das heißt, ob ich jetzt 3 Millionen für Fernsehwerbung ausgebe und jetzt durch die Spots im Endeffekt eine Menge Direct Type-In bekomme und damit indirekt sehr viel SEO-Signale auch bekomme, oder ob ich jetzt 50.000 Euro im Monat in die Hand nehme und damit Linkbuilding mache, zeigt das Engagement für meine Marke. Und der Potpourri, der Marketing-Mix auch, ist ja in Analytics sehr gut sichtbar, der daraus entsteht, der spricht für eine Marke, weil ich halt in sehr vielen Bereichen unterwegs bin und sehr viel Geld reinpumpe. Das machen normale Affiliates oder kleine Projekte, machen das nicht und können das auch nicht machen. Das heißt, für Google ist es eigentlich ein Hinweis darauf, hey, das ist eine Marke, weil die so viel Kohle oder so viel Möglichkeit haben, Kohle in diese SERPs auch reinzupumpen. Und deswegen glaube ich, dass am Ende des Tages Google kein Interesse daran hat, diese Marken abzustrafen, sondern wird es eher, so blöd wie es sich anhört, als Trust-Signal werten, dass die Möglichkeit besteht, Geld da reinzuhauen. Ja, das ist so, wie ich mir die Welt schönrede. Ich muss dazu sagen, dass für mich klingt das total logisch, weil es in eine Richtung geht und ich glaube, dass es Google auch entlasten würde und dem Thema auch gerecht wird. Aber ich kann mich an eine Zeit erinnern, wo ich auch in dem schmutzigen Linkbuilding, so 2000 plus, immer gesagt habe, was soll Google denn machen? Die werden nie dahinter kommen, die werden nie einen Hebel finden und sie haben doch einen gefunden. Ja, das heißt, es könnte was passieren und es ist ja in der Vergangenheit auch so gewesen, dass große Publikationen schon Teil von Einzelabmahnungen geworden sind und einen blauen Brief gekriegt haben und dann natürlich geguckt wurde, wie sind diese Links entstanden? Das basierte aber natürlich auch wieder ein bisschen darauf, dass es sehr viel freie Adminrechte gab, die nicht unter Kontrolle waren. Und das ist bei den Verlagen, zumindest nach meiner Kenntnis, nicht so. Sondern da sind die Admin-Zurechte, die Admin-Rechte schon relativ unter Kontrolle, denke ich mal. Also mit denen ich gesprochen habe, da wurde mir das zumindest so gesagt und das würde eher dafür sprechen, dass man die nicht so sehr angehen kann. Wenn da natürlich wieder da so ein Freigeist entsteht und so ein Kommerzding entsteht, wo auch sehr viele Agenturen wieder Zugänge, Admin-Zugänge für das Posten von redaktionellen Inhalten bekommen, dann kann das natürlich wieder ein Problem werden und dann kann uns das auf die Füße fallen und dann hat Google uns auch in der Vergangenheit gezeigt, dass sie in der Lage sind, dann da zumindest psychologisch so gegenzusteuern, dass irgendwas passieren wird. Und das basiert immer nur darauf, dass sie ein paar Exempel statuieren werden und dann blaue Briefe verschicken und dann vielleicht wieder auch die Möglichkeit verschicken, dass die Leute sich anschwärzen gegeneinander und dann fliegt das Ding vielleicht auch um die Lampe. Aber ich glaube, es ist teurer geworden, aber nach meiner Prognose ist es auch deutlich, deutlich sicherer geworden, im Bereich Linkbuilding zu arbeiten. Und das Invest ist dadurch auch geschützter, würde ich jetzt prognostizieren. Und es gibt in dem Spiel auch gar keine Ausnahme, weil du kannst in dem Spiel SEO jetzt nur agieren, ein gewisses Risikoraster dagegen halten und dann es machen oder es lassen. Also du kannst die 50 Mille, die ich jetzt meinetwegen für Linkbuilding jetzt genannt habe, natürlich auch in einen anderen Marketingkanal stecken, wenn dir das zu risikoreich ist. Das ist ja deine unternehmerische Entscheidung. Aber du kannst die 50.000 auch nehmen und in organischen Traffic investieren und dann kann das eine super Anlage sein. Und was in 5 Jahren ist, das ist eine Prognose, wie das, was ich jetzt mit dem Ausblick auch probiert habe, zu machen. So, das war's. Wir sind bei 1:51. Es kann jetzt natürlich sein, dass ich mehr Fragezeichen bei euch projiziert habe, als ich Antworten geliefert habe. Für mich ist es alles schlüssig. Ob es für euch so ist, das weiß ich natürlich nicht. Wenn ihr Fragen dazu haben solltet, dann schreibt mir bitte oder nutzt das Kontaktformular bei Sumago, formuliert da eure Fragen rein oder schreibt mir bei Facebook, probiert mich in irgendeiner Form zu kontaktieren und dann werde ich eure Fragen beantworten. Ich glaube, in jedem Bereich reicht mein Know-how dazu. Und wenn nicht, habe ich auch ein eigenes Interesse, wenn ich da irgendwelche Lücken habe, die selbst zu schließen. Und dann würde ich mich da nochmal erkundigen. Aber die meisten Sachen kann ich, glaube ich, aus dem Bauch und aus dem Stegreif sehr gut beantworten. Und da würde ich mich natürlich drüber freuen, dass wenn ihr diesen 2-Stunden-Podcast als positiv empfunden habt, dass ihr ihn in iTunes auch positiv bewertet, weil das natürlich immer ein bisschen wieder was mit dem Ranking auch in iTunes zu tun hat. Und andere alternative Traffic-Quellen sind ja sowieso auch State of the Art. Das heißt, da mein Ranking, also SEO-Arbeit in iTunes zu betreiben über eure Rezension, da würde es mich riesig freuen, wenn ihr mich da positiv bewerten würdet und diese Mühe, die ich auch in diesem Podcast stecke, anerkennen würdet. Ja, und sonst freue ich mich auf die nächste Woche. Es gibt jetzt wieder 3 Folgen in kurz und dann wieder eine lang. Wenn noch irgendwelche Einzelthemen dabei sind, die ich in den kurzen Versionen jetzt noch bringen kann, weil die für euch von Interesse sind, dann bringe ich die gerne nochmal. Dazu müsst ihr sie aber in die Kommentare schreiben oder sie mir irgendwie mitteilen, weil sonst werde ich sie nicht erfahren und dann werde ich vielleicht dass mein normales Redaktionsschema weiter durchgehen. Ja, ich hatte gesagt, dass wir am 18.07. unser Seminar für holistische Landingpages machen. Da will ich jetzt auch gar nicht so weiter drauf rumreiten. Ich würde mich freuen, wenn du dabei bist. Ich bin raus. Ich werde jetzt die 7 Minuten nicht mehr überbrücken und auf die 2 Stunden kommen. Euer Marco. Bye. Wait. The creative adult is the child who has survived. Wait. The most powerful element in advertising is the truth. Wait. The best way to predict the future is to create it. Wait. In our factory, we make lipstick.